Kann man nicht leicht beheben, über den Dorf rüber weg.
Einfach mal lucken.
Ja, guten Tag, liebe Leute. Und wir sind bei einer weiteren Folge einfach mal Luppen, und zwar heute wieder besonders, denn wir haben einen Luppen mit, sprich einem Gast. Und nachdem wir ja schon unseren Opa begrüßen durften und Lukas Podolski, ist der dritte Gast kein geringer als unser Berater und Geschäftsführer unserer Berateragentur Sport Total, Volker Struth. Ja, wir arbeiten seit, ich weiß es gar nicht, 2009, 2010, er wird es uns gleich nochmal genau sagen, zusammen. Und man muss sagen, dass sich auch in dieser Zeit, unser Verhältnis ist nicht nur Berater und Spieler, sondern wir sind wirklich auch Freunde geworden in der Zeit. Und deswegen werden wir ihm auch heute mal hier so ein bisschen richtig auf den Zahn fühlen. Und ja, zunächst einmal, Volker, bist du da? Hat alles geklappt? Wie geht's dir?
Ja, hallo zusammen. Mir geht's gut, und ja, ich freue mich da jetzt drauf. Ich bin schon froh, dass du nicht gesagt hast, nach dem Opa und Lukas Podolski kommt der nächste Opa, sondern der Berater und der Freund. Hier ist alles gesund. Das Wetter ist nicht so schön in Köln, aber liebe Grüße an euch beide.
Gut, jetzt habe ich fast jemanden vergessen hier. Ja, es hätte so schön sein können, aber auch er ist heute wieder da, auch etwas verspätet. Geht auch wieder ein Hallo. Kein herzliches Hallo, weil es geht ja an Felix. Ein Hallo nach Braunschweig. Felix, bist auch du da heute?
Ich hätte mich schon gemeldet, keine Sorge. Volker, ich freue mich auch, dass du dabei bist, und verstehe gar nicht, dass kein gutes Wetter ist, weil eigentlich ist ja da, wo du bist, scheint ja eigentlich immer die Sonne, ne?
Stimmt, Felix, normalerweise ja. Hast du recht. Heute ist das anders.
Na gut.
Aber ich habe euch beide ja, und von daher scheint die Sonne wieder.
Ja, wir haben ja auch immer
ist im Herzen.
Ja, also unsere Podcast-Folgen ist ja auch so, ne, die Hörer, da scheint die Sonne in den Ohren immer, wenn sie uns hören. Deswegen kriegen wir das auch, das Wetter immer ganz gut gedreht. Ne? Ich habe mich letztes Mal auch schon in der Folge beschwert, so grau und trist und sowas alles. Aber ja, Beschwerden kriege ich ja von Toni direkt immer einen auf den Deckel, von daher lasse ich das lieber.
Ja, ihr habt euch ja auch alle selbst ausgesucht, wo ihr lebt.
Also ich muss sagen, wenn ich euch beide da höre in euren Podcast, also ich habe mir jetzt da ja viele Folgen von euch mal angehört, es scheint dann wirklich die Sonne. Also ich habe immer meinen Spaß und wiederhole mich, deswegen bin ich auch froh, mal dabei zu sein.
Ja, versau's nicht, ne?
Ja, mal gucken, ob du das danach immer noch sagst. Ja, genau. wir werden unser Verhältnis natürlich schamlos ausnutzen heute und werden natürlich die ein oder andere Frage auch mal stellen, die natürlich auch, und dementsprechend wollen wir natürlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier ganz herzlich begrüßen. Da gebe ich natürlich sehr gerne ein herzliches Hallo hin, und ich glaube, dass das eine sehr interessante Folge sein kann, wo man, glaube ich, vielen, die sich für Fußball interessieren, denen so dieses Beratergeschäft nicht so bekannt ist, was da wirklich los ist, da wirklich viele interessante Informationen geben, und denke, dass das, freue mich sehr auf die Folge. Hast du das jetzt eigentlich schon bereut, hier zugesagt zu haben, Volker, oder freust du dich jetzt noch auf die Folge?
Ich freue mich, und ich bin auch entspannt, weil ich euch 2 Jahre, 11 Jahre lang kenne und von daher weiß, was kommt. Also ich bin gut vorbereitet.
Das werden wir sehen, ne? Du weißt ja, Toni ist immer mehr so das, ne, so dieses Kühle, dieses Kalte. Ich bin ja so der Warmherzige, deswegen, das ist ja auch im Podcast immer zu hören. Das wird auch in dieser Folge so sein, aber ich kann ja mal ein bisschen einsteigen, dass wir mal zum Thema kommen, weil wir haben wirklich immer viele Hörerfragen, die sich ja auch um das Thema Berater drehen, und deswegen glaube ich schon, dass das für viele Leute interessant ist. Vielleicht kannst du einfach mal den unseren Hörern und Hörerinnen mal so ein bisschen sagen, allgemein, wie läuft so das Geschäft mit den Fußballspielern? Ja, wie läuft so ein Transfer ab? Welche Parteien benötigst du da, und was ist da auch so ein bisschen deine Aufgabe bei?
Ja, also in meinem Business, und wie du es ja sagst, Felix, im Kerngeschäft geht es darum, Fußballspieler zu scouten, also zu sehen, wo läuft ein talentierter Fußballspieler rum, mit dem und seinen Angehörigen an den Tisch zu kommen, also ihn zu akquirieren, und ihn dann in einen zeitgerechten, marktgerechten und leistungsgerechten Arbeitsvertrag zu vermitteln und entweder bei dem Club, bei dem er spielt, zu verlängern oder zu einem anderen Club zu transferieren. Und die Schwerpunkte in so einem Arbeitsvertrag, egal ob bei einer Verlängerung oder halt bei einem Transfer, die sind das Grundgehalt eines Spielers. Das ist die leistungsbezogenen Eckdaten, also eine Punktprämie, eine Auflaufprämie, eine eventuelle Zielerreichungsprämie nenne ich das. Also erreicht ein Spieler mit seinem Verein gewisse Ziele, Champions League Teilnahme, Meisterschaft, Nichtabstieg, was auch immer es da gibt. Und ja, wenn's gut läuft, dann versuchst du dann auch noch, ich sag mal, eine Ausstiegsklausel auszuverhandeln, dass der Spieler ungefähr passend zu seinem Gehalt den Verein wechseln kann, wenn es dann mal eine Anfrage von einem anderen Club gibt. Das ist so im Groben und Ganzen das, was ich mache oder was die Menschen unter dem Geschäft eines Spielerberaters verstehen sollten. Aber es gibt halt auch noch ein ganz großes Paket nebenher, aber das hat jetzt mit unserem Kerngeschäft nicht so viel zu tun, sondern das sind Themen wie ein Ernährungsberater, wie ein Pressesprecher, wie ein Innendienst, der sich um die Belange von den Spielern kümmert. Das Kerngeschäft ist beschrieben in entweder einer Verlängerung oder in einem Transfer und dementsprechend passieren dann Verhandlungen bezüglich Grundgehalt, Leistungsprämie und Ausstiegsklausel.
Aber jetzt mal am Beispiel konkret, ein Transfer. So, du hast einen Spieler. Wie läuft ein Transfer ab? So, jetzt mal ganz, ganz grob. Also klar, du brauchst natürlich die Vereine, aber da ist es ja auch nicht so, dass du einmal dann irgendwie am Tisch sitzt mit zwei Vereinen und dann schon ist der Transfer fertig, sondern das bedarf ja auch meist einer gewissen Vorlaufzeit, ne? Also einmal mal so einen typischen Transfer, wie würdest du den beschreiben?
Ja, es kommt immer drauf an, was ist das für ein Spieler, in welcher Vertragskonstellation befindet sich der Spieler, von welchem Verein kommt der Spieler? Es ist wie mit vielen Themen im Leben immer so eine Sache von Angebot und Nachfrage. Also Toni, sollen wir mal über deinen Transfer sprechen nach Real Madrid?
Sollen wir den machen wir später noch. Das machen wir noch später, ein bisschen ausführlicher.
Okay. Also in der Regel läuft's ja so. Unser Job ist natürlich immer up to date zu sein und mit den Vereinen, und damit meine ich nicht nur die Vereine in Deutschland, sondern in ganz Europa, in ständigem Austausch zu sein. Das heißt, das Wichtigste in unserem Geschäft sind Informationen. Wann braucht ein Club auf welcher Position ein Spieler, und dann weißt du natürlich, welcher deiner Spieler dafür in Frage kommt, und ja, dann schlägst du was vor, also dann bist du aktiv in dem Thema drin und ja, fängst dann an, Gespräche zu führen. Oder es kommt ein Verein auf dich zu und der sagt dann, du berätst doch den Spieler Hänschen Müller und ja, wir wollten mal unser Interesse bekunden. Ja, und dann fangen Gespräche an und da hast du recht, das können dann auch mehrere Gespräche werden, das kann sich dann über Monate ziehen. Es gibt aber auch Transfers, die gehen dann ganz schnell über die Bühne. Man trifft sich dann mit Vereinsangehörigen, man versucht ein Gespräch oft zwischen dem Trainer des aufnehmenden Vereins und des Spielers zu vermitteln. Ja, und am Ende der Tage müssen wir uns vormachen, ne? Geht es neben den sportlichen Perspektiven, das bespricht dann der Spieler aber meistens mit dem Trainer oder mit dem eventuell neuen Trainer, geht's dann auch um Geld und ja, dass das dann vielleicht nicht unbedingt immer nur bei einer Tasse Kaffee passiert und innerhalb von einer halben Stunde, das ist klar. Das kann dann auch mal ein bisschen länger dauern. Und dann geht's in so einem Vertrag ja auch nicht nur ums Gehalt oder ums Grundgehalt, um die Punktprämie, sondern um viele, viele andere Sachen, um Eventualitäten, die eintreten können, etc., etc. Also es ist schon nicht so, ja, ich fahre mal vorbei und der Spieler, der muss ja jetzt hier 3 oder 5 oder 10 Millionen Euro verdienen und dann ist man wieder weg, sondern das ist ein Prozess, der manchmal Monate dauert.
Du wirst ja gerne auch mal öffentlich schon mal als Klausel Hans oder so bezeichnet. Das habe ich mal vor ein paar Jahren mal gelesen, deswegen sagst du, das ist vielleicht so die Details, wo du ansprichst. Und das ist ja nicht mal abwertend gemeint. Das ist ja fast sogar ein Lob, eigentlich kann man ja auch so auffassen, weil ich glaube, dass du das ja dann alles auch relativ clever angehst. Aber jetzt mal nochmal allgemein, wie kommt denn da so eine Ablösesumme dann zustande? Weil klar, man sieht irgendwo auf Transfermarkt die Marktwerte und so, aber es ist ja auch oft so, dass Spieler mal unter Marktwert, mal deutlich über Marktwert auch dann bezahlt oder verkauft werden. Wie kommt so eine Ablösesumme dann endgültig zustande?
Ja, auch über eine Verhandlung. Das ist ein super Thema. Also ich bin bei, da hast du schon recht, Felix, bei einigen Clubs nicht unbedingt gern gesehen, weil ich,
sag mal ein Beispiel, sag mal einen Club.
Ja, wir haben aktuell jetzt ein Thema gehabt mit dem FC Augsburg, ja, da am Ende der Tage darf man das jetzt aber auch nicht überbewerten, ja, aber da ist es dann vielleicht schon mal ein bisschen schwieriger, einen Spieler da rauszukriegen, vor allen Dingen, wenn diese Spieler keine Ausstiegsklauseln haben. Du hast da eben einen Nagel auf den Kopf getroffen, das ist was ganz, ganz Wichtiges, und ich bohr da und mache da auch oft, immer kriegt man es nicht durch, aber ich versuch's zumindest immer, eine Ausstiegsklausel mit in den Vertrag einzubauen. Und diese Summe, ja, das ist auch eine Verhandlungssache. Ich habe immer ein Problem damit, wenn ein Spieler 500.000 Euro im Jahr verdient, aber der soll dann 30 Millionen kosten. Und das ist nicht in Relation zu bringen. Und deswegen gibt's dann auch schon mal mehr als eine Tasse Kaffee oder halt auch mal gar keine Tasse Kaffee, sondern
ja, ich wollte gerade sagen, dann kriegst du dann keiner mehr angeboten. Aber du hast eben, finde ich,
was kalten Kaffee kriegst du auch schon mal.
Naja, du hast eben, finde ich, was relativ Interessantes angesprochen. Ist es wirklich unterschiedlich? Sag ich mal, ich bin der Verein und ich will den Spieler haben. Ist es wirklich unterschiedlich heutzutage, wen ich dann zuerst anspreche? Also wirklich den Verein, wo der Spieler spricht, oder den Berater, wo der Spieler ist? Was ist da so deine Erfahrung? Wo geht der erste Kontakt hin?
Ich mache das ja jetzt seit 14 Jahren. Und das ist eine Frage, die ich euch nicht mit A oder B beantworten kann. Das ist unterschiedlich. Also ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Das sind zwar alles, ich sag mal, Konkurrenten auf dem Platz, die Vereine, aber es gibt durchaus oft Clubs, die haben dann untereinander ein gutes Verhältnis, die Manager kennen sich. Und dann kann ich mir vorstellen, dass der eine Manager den anderen anruft, sagt er, du, sag mal hier, wie sieht denn das aus, bevor ich jetzt hier den bekloppten Struth anrufe, gibt's überhaupt eine Möglichkeit, und was verdient denn der tatsächlich bei euch? Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich die Vereine da untereinander erstmal informieren, bevor sie uns anrufen. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, dass man dann sagt, du, also wir wollen jetzt da noch nicht die Pferdescheu machen, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, etc., etc. Also beide Wege sind durchaus normale Wege.
Felix hat ja eben schon das Thema Ablösesumme angesprochen. Ich glaube, da hat er auch, glaube ich, noch eine Zusatzfrage oder eine Anschlussfrage dazu.
Ja, die habe ich auf jeden Fall, aber vor allem eine Frage, die ja auch bestimmt viele Leute interessiert und auch viele ja auch miterlebt haben oder im Kopf haben, ist die Sache mit dem Neymar-Transfer, der ja die unbeschreibliche Summe von 222 Millionen gekostet hat. Und da wäre für mich ja mal interessant, wie wirkt sich das auf deine Arbeit aus und was macht so eine Summe auch mit dem Markt?
Er müsste ja auch unterscheiden. Also ich sag mal, das Thema, also dieser Neymar-Transfer, ich gebe euch mal das Beispiel, da wechselt ein brasilianischer Spieler von Spanien oder von einem spanischen Club zu einem französischen Club.
Ja, vor allem, also erstmal muss man ja sagen, solche Ablösesummen, ich meine, die ist ja hier in Spanien sowieso üblich, ne, dass da fast alle Spieler irgendwie, zumindest bei Barca und Real, irgendwie irgendwelche 300, 500 Millionen, also eigentlich ja um abzuschrecken, sage ich mal. Und dass sowas dann mal gezogen wird, das war ja eigentlich auch fast undenkbar. Aber erzähl du mal weiter.
Also nochmal, also ein brasilianischer Spieler wechselt von einem spanischen Club zu einem französischen Club, ja. Aber nirgendwo war der Aufschrei und die Diskussion so groß wie in Deutschland. Also dieses Thema 220 Millionen, klar ist das viel Geld, aber nochmal, wenn ein Investor da in Frankreich, ein Scheich oder was auch immer, meint, so viel Geld für diesen Spieler auf den Tisch legen zu müssen, dann muss man das in erster Linie mal ihm überlassen. Und wenn der Markt das hergibt, ja, dann ist das so. Dass das ein Geschmäckle hat und dass der Normalsterbliche sich dann fragt, wo soll das noch hingehen, kann ich alles nachvollziehen, ja. Aber man muss schon mal auch vielleicht ein bisschen genauer hingucken und mal überlegen, okay, wer hat das denn bezahlt? Ja, das hat ein Investor von einem Club bezahlt, der sagt, ich habe so viel Geld auf dem Konto und mir macht das einfach Spaß, da unten den Neymar rumlaufen zu sehen. Und ich finde, der tut keinem weh damit. Also er nimmt damit keinem das Geld weg. Und die Fans da in Paris, ja, die haben Spaß, wenn er da unten rumläuft. Und das, so sehe ich das. Es ist aber auch, lieber Felix, wie wir ja wissen, das ist jetzt ein paar Jahre her, ein absoluter Ausnahmetransfer gewesen. Weit weg von dem zweithöchsten Transfer. Ich glaube, der lag dann mal bei 140 oder 150 Millionen. Ich weiß auch nicht, wo das hingegangen wäre, wenn wir nicht in diese Corona-Zeiten gekommen wären. Aber ich glaube, dass wir sowas in den nächsten Jahren erstmal nicht mehr sehen
aber werden. Aber was ich immer so eine Entwicklung durch sowas sehe, was man ja, finde ich, in dem gleichen Sommer, wo das passiert ist, dieser Transfer, und auch dann auch in dem nächsten gesehen hat, dass diese Transfersummen von anderen Spielern einfach extrem unverhältnismäßig werden. Weil einmal natürlich so ein Batzen Geld den Besitzer gewechselt hat und plötzlich ist, mein Gefühl, ist jeder Spieler 30 Millionen mehr wert, als er es vorher war. Oder das war mein Gefühl so ein bisschen. Da sind dann wirklich irgendwie maximal mittelgute Spieler irgendwo für 40, 50 Millionen irgendwo hingegangen, wo man sich gefragt hat, das kann doch nicht wahr sein. Ist das auch so eine Auswirkung von so einem Riesentransfer?
Ich weiß nicht, ob das unbedingt mit diesem Riesentransfer zu tun hatte oder zu tun hat. Aber du hast recht, das ist eine Tendenz, die haben auch wir erkannt. Und jetzt muss ich auch mal wieder eine Lanze für die Berater brechen. Und ich spreche nicht nur Lanzen und schon gar nicht für alle Berater, aber in dem Fall wird ja dem Berater dann oft auch so ein bisschen ja eine Mitschuld daran gegeben. Aber da muss ich mal ganz klar sagen, die Ablösesummen, das machen die Vereine untereinander. Und da gebe ich dir vollkommen recht, wenn dann auf einmal ein durchschnittlicher Rechtsverteidiger, der ja, ich sag mal, im Schnitt Bundesliga spielen kann, auf einmal 25 oder 30 Millionen kostet, da frage ich mich auch, wo soll das hingehen? Aber mir ist hier wichtig, mal klarzustellen, damit haben wir nichts zu tun. Und auch der Spieler hat nichts damit zu tun. Das sind die Vereine untereinander. Da hat sich eine Tendenz entwickelt, die fand ich noch fast gefährlicher, als für einen Superstar mal 150 oder 200 Millionen auf den Tisch zu legen.
Ja, du hast ja auch mal selbst gespielt, Volker, und es würde mich ja mal interessieren, wie du deinen Marktwert da eingeschätzt hättest.
Zu meiner Zeit gab es noch keine Marktwerte, Felix. Das ist
also unbezahlbar. Also das Prädikat war wohl dann unbezahlbar.
Ja, ganz genau. Ja. Meine Beine, die sollten eigentlich mal teuer versichert werden, aber von einem Marktwert nie gesprochen worden.
Naja, nee. Gut, aber das siehst du so. Und nachdem wir jetzt mal so ein bisschen ein paar allgemeine Sachen besprochen haben, aber natürlich später auch noch ins Detail gehen, habe ich hier nochmal, weil das ist ja immer blöd, ich kenne das selbst, sich selbst zu beschreiben als aktiven Fußballer ist immer irgendwie blöd, was man konnte, was nicht. Deswegen haben wir mal eine neutrale Stimme zu deinen fußballerischen Fähigkeiten.
Guten Tag, mein lieber Toni, hier ist der Kalli. Ich versuche mal deine Frage kurz zu beantworten.
Kurz.
Ja, erstmal wünsche ich dir, Toni, nicht nur mit Real Madrid und mit der Nationalmannschaft viel Erfolg und auch dem Bruder Felix, der nach wie vor noch ordentlich mitmischt und für mich ein sehr, sehr guter Manager am Rande von wir sind nicht nur Bruder und Freund. Aber jetzt zum Volker Struth. Du wolltest also wissen, was mich dazu veranlasst hat, ihm zu empfehlen, Spielerberater zu werden. Ja, ich kann Volker Struth als junger, talentierter Fußballer. Ich war Auswahltrainer. Und Volker war ein sehr, sehr guter Spieler. Sicherlich hätte er nicht die Karriere bis in die Nationalmannschaft geschafft, aber es war ein sehr guter Spieler.
Eieiei, Naja, das lassen wir mal so stehen. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Also ich habe dich ja nie wirklich Fußball spielen sehen. Ich kann mich einmal dran erinnern, wir haben mal auf Mallorca Fußballtennis zusammengespielt, gegen deinen Sohn Luca und Mario Götze übrigens. Und die haben wir sehr souverän geschlagen. Also Fußballtennis konntest du ganz...
10-9, souverän, der sagt original souverän, 10-9.
Ja, das sage ich doch.
Und einen Fallrückzieher hat er gemacht
mit dem
entscheidenden Punkt. Auf dem Asphalt.
Wer, du? Du?
Du! Beim 10. Punkt hast du einen Fallrückzieher gemacht, ja klar.
Ach, ich? Ja, na, Gott sei Dank.
Ja, wenn Volker das gemacht hätte, dann würden wir heute hier nicht sitzen.
Genau, richtig. Und Mallorca auch nicht.
Ja, aber ansonsten, ja, gut, Fußball, nein. Tennis und das war's dann, oder?
Ja, klar. Also Spaß beiseite. Das ist, also ihr seid da schon Galaxien von mir entfernt, da wäre ich nie rangekommen. Und ich bin da auch ehrlich, es war nicht das Knie, war auch nicht der Rücken. Ich habe ja in meiner Generation, das ist immer wieder stark, wenn du, jetzt darf man es ja leider nicht bei Corona, aber ansonsten gehe ich mir auch mal mit meinen alten Kumpels mal freitags ein Bierchen trinken, und wenn du dann in irgendeiner Kneipe stehst und einen triffst und der weiß ja, dass ich mit Fußball zu tun habe, dann kommt dann oft dieses, ja, ich meine, ich hätte ja damals auch eigentlich bestimmt 100 Bundesligaspiele oder 20 Länderspiele oder was weiß ich gemacht, aber bei mir war es ja das Knie, das war dann irgendwann, oder der Rücken oder sowas, ne? Das sind immer die geilsten Stories. Habe immer mal Spaß dran, aber bei mir war es weder der Rücken noch die Knie, sondern bei mir war dann irgendwann mal Schicht.
Waren die Füße.
Ich war dann halt nur schlau genug mit 23 oder 24 zu erkennen, pass mal auf, jetzt lässt es wirklich nur noch auf Amateurebene laufen und guckst mal, dass du dein Geld anders verdienst, und deswegen habe ich mich dann auch
genau mit
24 oder 25 schon selbstständig gemacht.
Richtig, und wie das ungefähr lief, auch da hören wir nochmal rein.
Ich habe den dann aus den Augen verloren und eigentlich 2005 wiederentdeckt, wiedergefunden. Er war mittlerweile Kaufmann, hatte so ein Büro, war und Handel, hat auch so als besondere Events für Kölle die bekloppte Karnevalsekt, den Motto-Schal ins Leben gerufen, hat auch große Konzerte veranstaltet, also Kölle live, volles Stadion mit Blackfoes, Höhner oder Brinks, alles was das Herz begehrt, Tommy Engel. Und auch ansonsten große Veranstaltungen. Und ja, jetzt tauchte der 2005 auf. Ich war Botschafter der WM, und zwar für Nordrhein-Westfalen. Da waren die Städte Köln, Schalke und Dortmund mit einbegriffen. Und so war ich auch in Köln aktiv. Und da kommt Volker wieder in mein Leben zurück, sage ich mal so. Er hat dann also auch viel Veranstaltungen im Rahmen der WM oder auch Aktion 2.5 im Rahmen des Confed Cups gemacht. Also Jugendlager, Veranstaltungen, Musikveranstaltungen, Events und so weiter und so fort. Ob es der Papstbesuch war, ob es der Pele-Besuch war, und ich war von seiner Arbeit hell aufbegeistert.
Der Pele.
Wer schmeißt sich denn da gerade weg?
Ja, das Felix, der Pele.
Ja, die hat er mal ganz kurz beantwortet, die Frage, ne? Der Kalli, so wie wir ihn kennen.
Wen meint er? Pele Wollitz, oder wen meint er?
Nee, den richtigen Pele.
Ja.
Ja, den habe ich mal kennengelernt.
Den Spaß hast du jetzt nicht verstanden.
Ach so, doch, den habe ich verstanden. Aber ich muss die Leute ja aufklären. Soll ich dir die Geschichte erzählen, Toni, wie das war? Oder ich meine, der Kalli hat es ja eigentlich
ja,
schon...
Ja, gerne, du. Ja, wie gesagt, wir haben versucht, ich habe gesagt, Kalli, kannst du das kurz sagen? Das war dann die kurze Antwort, aber ja. Trotzdem ist ja interessant, dass alles, was er erzählt, das hört sich ja nicht unbedingt nach Berater an oder Spielerberater, aber es hört sich zumindest an, dass du auch vorher schon sehr umtriebig und anscheinend auch erfolgreich warst. Beschreib doch mal die Zeit, bevor du Berater geworden bist.
Ich versuche das ein bisschen kürzer zu machen als der Kalle, ja. Also ich habe dann, wie eben schon erklärt, früh erkannt, also mir wird es nach meiner Fußballkarriere dann nicht so gehen wie euch. Und vor allen Dingen dir, Toni. Und hab dann gedacht, ja, jetzt musst du gucken, dass du dann nochmal irgendwie die Kurve kriegst. Und hab dann noch eine Umschulung zum Industriekaufmann gemacht, hab mich dann, wie gesagt, früh selbstständig gemacht und mit Büroartikeln, mit Werbemitteln, mit Merchandising-Artikeln, dann mit Events. Und über das Event-Thema habe ich dann auch in Kalli wieder getroffen. Und ja, hab dann, das ist die Geschichte mit Pelé, die er erzählt hat, ein Jahr bevor die Weltmeisterschaft dann in Deutschland stattgefunden hat, auch Köln war ein Austragungsort, gab es einen Weltjugendtag in Köln, der war 2005, und da haben sie den Pelé aus Brasilien hier rüber gekarrt, damit er ein bisschen Werbung macht, dass möglichst viele Brasilianer 2006 bei der Weltmeisterschaft zu Besuch sind. Naja, und damit der Pele kommt, haben sie dem versprochen, anlässlich des Weltjugendtags, war ja der Papst in Köln, haben sie dem Pele versprochen, die kriegen das hin, dass der Pele dem Papst mal die Hand küssen darf. Ja, und das haben sie dann nicht hinbekommen und für solche Fälle gab es dann mich. Und
durfte dir die Hand küssen.
Habt ihr zwei ja auch das eine oder andere Mal miterlebt und dann habe ich das irgendwie hingekriegt.
Hast du dann mal kurz den Papst angerufen oder was?
Nee, der war ja in Köln, aber ich habe dann versucht mal an irgendeinem von seinem Stab dran zu kommen und dann ging das so 2-3 Tage. Der Pele hat da in seinem Hotel gesessen, hat geschmollt und hat gesagt, ich werde einen Scheiß tun und Köln empfehlen, wenn ihr mich hier nicht an Papst rankriegt. Und ja, dann... Ja, mit Kalli ein paar Mal telefoniert und der Kalli kannte den ja über den Berater vom Pele, also der Kalmund und der Berater vom Pele, Juan Figer, ein ganz bekannter, mittlerweile aber sehr, sehr alt gewordener Berater. Die waren immer dick, also nicht so dick, wie der Kalli das mal war, sondern dick befreundet. Und ja, so lief das dann. Und das meinte der Kalli dann mit Pelé. Und da sind wir uns wieder, weil er halt Botschafter war und ich mit meinen unternehmerischen Themen viel da mit der WM zu tun hatte. So haben wir uns dann tatsächlich wiedergefunden und sind dann auch ja immer näher zusammengekommen, bis wir dann richtige Freunde wurden. Ne? Und
Nochmal eine kurze Nachfrage. Du warst doch auch der, also das ist ja, glaube ich, den Leuten bekannt, hier die Autofähnchen, oder? Damit hast du doch auch was zu tun gehabt, 2006, die ja, an jedem Auto hingen.
Ich habe die jetzt nicht erfunden oder so, ne, sondern ich habe 2004 bin ich nach Portugal geflogen zur Europameisterschaft und habe dann gesehen, wie so ein Portugiese da mit irgendeinem Draht und irgendeinem portugiesischen Tuch, das sollte eine Fahne werden, da sich da irgendeine Autofahne gebastelt hat. Und dann hat er das Auto geparkt und ich bin dahin und hab dieses Drahtgestell mit dieser Fahne gemopst und hab das mit nach Deutschland genommen und hab das hier so einem Produzenten gezeigt, der für mich dann in China sowieso das ein oder andere Produkt gefertigt hat. Und dann kam der dann irgendwann mal mit so einer Autofahne zurück. Ja, und dann habe ich da ein paar hunderttausend Stück von bestellt und dann sind die durch Deutschland gefahren. Ich war aber da nicht der Einzige. Also ich weiß nicht, ob ich der Erste war, aber ich war auf jeden Fall nicht der Einzige. Das ist auf einmal, wie es so oft ist im Leben, ein paar Tage später oder ein paar Wochen später fuhren dann, ja, noch mehr Menschen mit diesen Fahnen durch die Gegend. Aber stimmt, Toni, ich hab da schon damals ja auch ganz gutes Geld.
Deine Finger im Spiel gehabt. Ja, die sind ja den Leuten bekannt.
Ein gutes Händchen gehabt.
Ja. Einen guten Riecher. Und der Kalli hatte dann aber auch einen guten Riecher. Und jetzt kommen wir auch zum letzten Teil, wo der Kalli nochmal zu Wort kommt. Und zwar, was er dir nämlich nach deiner Zeit empfohlen hat, nach deiner Fähnchenzeit.
Du hast drei Dinge, die befähigen dich, zu einem sehr, sehr erfolgreichen Manager zu werden. Zunächst mal bist du ein solider Unternehmer, der auch so Highlights drin hat. Also großer Bürohandel, Unternehmenshandel, aber trotzdem hier die Leckerchen, Kölle Live und so weiter. Also bist du ein bisschen positiv bekloppt. Die zweite Frage, was ganz wichtig ist, du hast richtig Ahnung vom Fußball, warst nicht nur früher Auswahlspieler. Ich stelle in den Gesprächen fest, du hast richtig Ahnung vom Fußball. Und dann kommt die dritte, da war ich ganz erschrocken. Ich habe gesagt, ganz wichtig, da muss Straßenköter-Mentalität, das hast du absolut. Was verstehe ich dabei, Spielerberater, Straßenköter-Mentalität. Natürlich auch bekloppt sein und Herz haben und den schwierigen Spieler, egal aus welcher Ebene, zu helfen mit kaufmännischer Kompetenz, mit fußballerischer Kompetenz, aber auch mit viel, viel Empathie und Herz. Das verbindest du, das ist eine heilige Dreifaltigkeit. Du wirst einer der besten Spielerberater werden. Dann hätte sich von mir überreden lassen, hat das gemacht. Viele haben immer gesagt, ja, der profitiert vom Kalli, Blödsinn. Ich sage mal, zu 99% hat er den Laden da voll auf die Beine gestellt. Und das ist sein Thema, das ist sein Baby, ohne Wenn und Aber.
Ja, ich würde sagen, das lassen wir mal so stehen. Aber also erstmal A, kannst du mit Straßenköter, damit kannst du leben, oder?
Total. Also hat er ja auch ein Stück weit recht. Ich empfinde das auch nicht als negativ, sondern
nee, war es auch nicht gemeint.
Ja, ich weiß. Okay, hat der Kalle mir schon ein paar Mal um die Ohren gehauen. Aber er war ja selber einer. Und so wie er das da auf Vereinsseite gemacht hat, so dieses ewige Umtriebige und auch so nach dem Prinzip zu leben, die Schnellen fressen die Langsamen und nicht die Großen die Kleinen. Da gibt's so ein paar Eigenschaften. Ich finde, die brauchst du auch in dem Job. Also du wirst da, ich sag mal, und bitte hier kein Shitstorm oder sowas, aber mit so einer, ich sag mal, klassischen Buchhaltermentalität wirst du in dem Geschäft ja eher weniger erfolgreich sein.
Den Shitstorm, den bestimmen hier nicht wir. Den kriege ich sowieso immer. Das habe ich schon mal. Ja, das habe ich schon hier beim Jubelgate und so gemerkt. Da bin ich der Böse. Also alle anderen können ja eigentlich sagen, was sie wollen.
Toni, ja, machen. Toni. Gib mir aber genauso.
Das ist ja immer so mein Ziel hier im Podcast, dass ich Toni mal da so ein bisschen an Pranger stelle. Das ist ja der Spaß, den ich mir erlaube und auch eigentlich der Grund, warum ich das alles hier mache.
Ja, dann lassen wir noch ein bisschen rumbohren, Felix. Vielleicht kriegen wir noch was hin. Also
ja, aber heute bist du dran. Aber sag mal, hattest du denn, als der Kalle dir das empfohlen hat, hattest du da, ich meine, du hast ja eben gesagt, du warst ja vorher schon sehr erfolgreich, ne, mit diesen anderen Ideen. Hattest du da schon richtige Zweifel, ob du das machen sollst, da in dieses Beratergeschäft?
Boah, das war ja keine Sache von einer halben Stunde, ne, sondern das ging ja über Wochen. Und wie gesagt, wenn der Kalle sich mal in was festgebissen hat, dann hat er auch schwer wieder losgelassen. Und so war das bei mir auch. Ich hatte in diesen mehreren Bereichen, also Merchandising, Büroartikel, Events etc., hatte ich mittlerweile ein Unternehmen mit knapp 100 Leuten und der lief auch ganz gut, der Laden. Kam mir eigentlich überhaupt nicht in Sinn und dann hat es ein paar Umstände gegeben, die den Kalli dazu animiert haben, ja, mich mit in dieses Feld reinzudrücken. Das wäre jetzt, da müsste ich jetzt ganz weit ausholen, um das genau zu beschreiben, aber durch dieses Kennenlernen und durch dieses nähere Kennenlernen hat der Kalli halt gemeint, und Gott sei Dank sage ich heute, dass dieses Jobprofil aus diesen eben genannten Argumenten zu mir passt. Und ja, ich bin heute froh, dass ich das gemacht habe. Sonst hätte ich euch zwei Wahnsinnigen ja nie kennengelernt. Oder ihr mich nicht, ne? Also ich hätte euch vielleicht im Fernsehen gesehen oder vielleicht hätte ich mir auch mal ein Autogramm geholt.
Und dann hätte ich zumindest eine Fahne von dir im Auto gehabt.
Ja, kannst du mal sehen, ja. aber ich bin da wirklich heute dankbar, dass der Kalli mich damals dazu überredet hat. Also, aber ich muss auch ganz klar sagen, mein Vorteil war, wie du eben schon gesagt hast, Toni, ich habe in den 15 Jahren davor, in denen ich bin jetzt im kommenden Frühjahr 30 Jahre selbstständig, und zwar 15 Jahre als Unternehmer und jetzt 15 Jahre als Spielerberater, habe ich euch ja eben erklärt, ist auch eine Unternehmung. Aber mein Vorteil war, dass ich aus den ersten 15 Jahren oder in den ersten 15 Jahren mir schon finanziell ein kleines Fundament gebaut habe. Und ich musste dann in der neuen Tätigkeit als Berater nicht unbedingt jetzt direkt, ganz schnell immer mit irgendwelchen Jungs irgendwelche Transfers machen, sondern ich hatte dann nicht diesen Druck, diesen finanziellen Druck. Ja, was jetzt nicht heißen soll, dass es hier bei mir nicht um Geld ging. Das ist Blödsinn. Es geht in diesem Geschäft um sehr viel Geld. Aber ich habe nicht diesen existenziellen Druck dahinter gehabt. Und ich glaube, das merkt ihr Jungs auch, wenn oder das merken Spieler, wenn sie einen Berater um sich haben, der da auf Teufel komm raus, schnell zu einem Abschluss kommen will, ein Geschäft machen will, ob es ein Wechsel ist, ob es eine Verlängerung ist. Und ich glaube, das war für mich mit so ein Grundstein für den Erfolg, den wir dann hatten.
Ja, klar. War Kalli denn für dich auch gerade in deiner Anfangszeit als Berater dann weiterhin auch ein wichtiger Ansprechpartner?
Ja, der Kalli war, also ich sagen wir mal so, ich habe viel vom Kalli gelernt, ja, aber der Kalli war jetzt nie mit an irgendwelchen Tischen. Also ich bin nie jetzt bei einem Verein mit Kalli aufgeschlagen. Ich glaube, das wäre auch nicht so gut gewesen. Aber natürlich habe ich gerade in den ersten Jahren viel Zeit mit dem Kalli verbracht und also ich meine, viele können sich noch dran erinnern, jetzt nicht mehr eure Generation, aber meine Generation, die wissen sehr wohl, was der Kalli damals mit Bayer Leverkusen auf die Beine gestellt hat. Und das war einer der Top-Vereinsmanager in ganz Europa und hat das 27 Jahre gemacht und war schon wichtig da. Ich habe mir schon die ein oder andere Meinung vom Kalli mal geholt, ne? Nur irgendwann war der Kalli ja dann auch mal ein paar Jahre raus und ich sag mal so gerade ab 2000, 2005, so dann ging der Markt auch was das Geld betrifft in ganz andere Gefilde, ja? Und da war dann selbst der Kalli mal irgendwann raus.
Um das allgemein mal so ein bisschen einzuordnen, dass die Leute mal ein Gefühl bekommen, auch für die Agentur von euch. Sagt doch mal so ungefähr, weiß ich mal, wie viele Spieler betreut ihr? Weiß ich mal, so ein paar bekannte Namen für die Leute da draußen.
Was denn für euch? Du kannst da ruhig von uns sprechen. Wir gehören auch dazu. Das ist ein Wir und kein Ihr.
Gut, Felix, sehr gut gekontert.
Von uns? Mein Gott, er geht mir auf den Sack, ey. Ja gut, hast du ja jetzt verstanden, die Frage. Ich sag nichts.
Ja, mehr. Ja, also wir betreuen momentan etwas über 80 Spieler und sind mit 22 Mitarbeitern von morgens bis abends damit beschäftigt, immer up to date zu sein und zu wissen, wann, wo, was passiert, habe ich ja eingangs schon gesagt. Und das ist auch für euch das Allerwichtigste. Also das wäre schon schlecht, wenn wir jetzt nicht wissen, was ich sag mal jeder einzelne Bundesligist für den nächsten Winter oder für den nächsten Sommer plant. Aber wir haben natürlich auch, die kennt ihr ja auch, die Jungs, ne, die sich da um Bereiche kümmern, ob wir jetzt im Social Media Bereich einen Festangestellten haben mittlerweile, ob wir einen eigenen Medienmann haben mit dem Kai Psotter, ob wir einen Ernährungsberater haben, ob wir tolle Leute im Innendienst haben. Also ich glaube, wir sind da ganz gut als Unternehmen aufgestellt.
Wolltest du, war das von Anfang an deine Idee, als du Berater geworden bist, eine Agentur zu haben direkt und nicht als einzelner Berater? Weil es gibt ja ganz viele einzelne Berater, aber natürlich kann ich mir vorstellen, Agentur besser, aber Agentur bedeutet ja auch, du hast es eben gesagt, natürlich auch deutlich mehr Ausgaben und übersetzt dann natürlich auch irgendwie mehr Risiko als einzelner Berater unterwegs zu sein, oder?
Sowohl als auch, aber ich habe ja damals, als ich mit dem Kalli die Gespräche geführt habe, mich dann auch irgendwann mal angefangen mit diesem Business und mit dem Markt zu beschäftigen und habe mal geguckt, wer ist denn da unterwegs, und das ist ganz gut die Frage, also das ist auch mal wichtig für die Zuhörer. Also es gibt die unterschiedlichsten Strukturen von Beratern und auch Beraterinnen, wir haben übrigens auch eine Frau jetzt bei uns. Ich wollte genau diese Struktur, also diese Unternehmensform haben, weil es zu der Zeit, als ich 2007 eingestiegen bin, einfach zu viele von diesen klassischen einzelnen Beratern gab, ja, und wir sind dann so ein Stück weit mit der Zeit gegangen und ich wollte mich abheben. Ich wollte dann schon irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und wir haben das auch auf eine gewisse Art und Weise bis heute geschafft. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Beratern. Ich habe zuletzt mal gehört, gibt sogar mehr Berater als Spieler in der Bundesliga. Und wir haben es, glaube ich, ganz gut hinbekommen, dieses Dasein als Berater in eine Unternehmensform zu wandeln, wie es, ich sag mal, zumindest ganz, ganz wenige in Deutschland gibt. Also wir sind, so wie wir aufgestellt sind, sind vielleicht noch ein, zwei weitere Firmen aufgestellt und dann war's das. Dann kommen wieder diese Berater, die man aus dem klassischen Sinne kennt, ein paar Anwälte und so ein paar ja, Pioniere, die und auch immer so, ich nenne sie mal so diese Lucky Puncher oder diese, die den Lucky Punch suchen, irgendwelche Jungs, die dann versuchen, mal auf den Markt zu kommen, die Hoffnung haben mal, so wie wir uns damals kennengelernt haben, auch mal ein paar Spieler kennenzulernen und dann irgendwo einen Treffer zu setzen. Davon gibt's halt auch viele und ich sag mal mittlerweile auch leider viel zu viele. Und dann kommst du auch direkt in das Thema Ruf und schlechter Ruf. Und
Klar. Du hast das eben angesprochen, als wenn du es wüsstest, wie wir damals zusammengekommen sind. Das wollen wir natürlich hier auch nochmal besprechen, weil das natürlich auch glaube ich, eine recht interessante Info ist, denn wir wurden ja vorher von unserem Vater beraten, also Felix und ich. War dir das, das war das erste Frage, die Idee war ja, dass wir quasi zu euch als Agentur kommen sollen. War dir das auch in irgendeinem, sage ich mal, menschlich auf irgendeine Art auch auch unangenehm, sag ich mal, uns jetzt, sag ich mal, quasi vom Vater weg, obwohl es ja auch von ihm ein Stück weit ausging, aber dass wir quasi dann von ihm weg zu euch gehen, also verstehst du, was ich meine? Also so irgendwie dieses Unangenehme, total. Vater die Söhne in Anführungsstrichen wegnehmen, obwohl man ihnen ja helfen will.
Ja, aber das sehe ich anders.
Ja, die eigentliche Idee war ja eigentlich, dass ich der Lucky Punch war. Es war dann am Ende nichts geworden, aber trotzdem hat die Agentur sich ja dann noch ordentlich gemacht.
Ehrlich. Wir müssen gleich unbedingt noch ganz, wenn wir die Zeit haben, noch über Madrid sprechen, über 2014 in Madrid. Felix, das müssen wir gleich noch mal.
Ja, sicher.
Den Sommer müssen wir noch mal einbauen. Nee, überhaupt nicht. Ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen gehabt, weil meine Meinung ist auch ganz klar, jetzt mache ich mir ein Stück weit unbeliebt, dass ein Vater das bis zu einem gewissen Zeitpunkt machen kann oder ein Familienangehöriger und dann hört's auf, weil du brauchst, und gerade heutzutage brauchst du Informationen, du brauchst Netzwerk und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ist klar, dass ich das sage, weil ich ja komplett das andere Profil bin, ich könnte, wenn mein Sohn jetzt Profifußballer wäre und ich wäre jetzt noch, ich sag mal, Büroartikelverkäufer oder würde sonst einen Job machen, ich könnte nicht gut schlafen, weil würde mir ungern von meinem Sohn dann irgendwann mal nach Ende seiner Karriere anhören lassen wollen, dass wir da doch einiges falsch gemacht haben. Und wo soll ich die Information hernehmen, um dann auch wirklich, ich sag mal, meinem Sohn einen marktgerechten, zeitgerechten und leistungsgerechten Arbeitsvertrag vermitteln. Dafür brauchst du heutzutage einfach ein riesengroßes Netzwerk und einen wahnsinnigen Haushalt an Informationen. Und deswegen habe ich da überhaupt kein schlechtes Gewissen gehabt. Und bei euch hat ja damals auch noch irgendein Anwalt da mit rumgefuhrwerkelt. Das waren die Informationen, die ich hatte. Papa macht das mit irgendeinem Anwalt aus München. Und dann haben wir unseren Job gemacht, ne? Und euer Vater war eine harte Nuss. Den habe ich, weiß nicht, wie viel mal, 5-mal angerufen in den Jahren. Ich betone in den Jahren, bevor wir uns kennengelernt haben, und habe dann immer voll eine Abfuhr bekommen. Roland hat mir immer, Gespräche haben nie länger als 3 Sekunden gedauert, zumindest die ersten 3. Er ist aber nicht beim ersten Mal dran gegangen, sondern am 20. Mal dann irgendwann über verschiedene Nummern, über anonym, irgendwann war er dran und die ersten 3 Gespräche, die waren sehr kurz und irgendwann war dann doch mal ein bisschen gesprächiger und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass er vielleicht auch von euch ein bisschen, was heißt Druck bekommen hat, aber so ein bisschen ein paar Signale gesendet bekommen hat, dass es dann auf einmal hieß, hey Papa, vielleicht sollten wir dann doch mal irgendwo noch jemanden dazu holen. Das wisst ihr ja besser, wie das damals war. Aber wie gesagt, irgendwann war er dann bereit. Ich glaube, ich habe mich dann in Hamburg mit ihm mal getroffen. Hast du, Toni, mit Bayer Leverkusen in Hamburg gespielt? Oder besser gesagt, du hast
nicht gespielt.
Bist eingewechselt worden. Renato Augusto lief da mit einem Bein rum und du hast auf der Bank gesessen. Da warst noch nicht mein Spieler und da bin ich schon sehr emotional geworden. Und dann haben wir uns dann, ich glaube, 1-2 Wochen später haben wir uns dann alle 3 bei uns in Köln in der Agentur getroffen. Also ihr 2 und der Papa, da kann ich mich noch dran erinnern. Und ja, bin heute.
Was war dann da so der erste Eindruck von uns beiden, den du hattest? Also von Felix und mir?
Naja, ihr wart auf jeden Fall noch nicht ganz so läppisch und frech wie heute. Ihr wart da schon noch ein bisschen ruhiger und ein bisschen in euch gekehrter. Ja, also vom Redeanteil eigentlich so wie heute, ne? Ich hab gequatscht und gequatscht und gequatscht und ihr habt da gesessen. Nur heute stellt ihr wenigstens ein paar Fragen. Damals habt ihr noch nicht mal Fragen gestellt. Das waren so diese Gespräche. Man erzählt und erzählt, dann ist man fertig und ja, dann kommt wieder nichts. So, also wenn man das hätte aufgezeichnet und man hört heute eure Podcasts, dann werden die Leute sagen, es sind zwei verschiedene Menschen oder 4 verschiedene Menschen.
Ja, von meiner Frau höre ich das heute noch.
Dass du ruhig und in sich gekehrt bist.
Nee, dass sie erzählt, erzählt und nichts zurückkommt.
Ja. Ja. Ja, ich krieg wieder Ärger. Also lag diesmal nicht an dir, Volker. Aber ist ja auch mal aus unserer Sicht mal ganz interessant zu erzählen, glaube ich, so wie es damals war. Warte, da hat Opa auch noch was dazu zu sagen.
Das hat mir imponiert.
Ja, und das hat also ich kann ja nur für mich sprechen, Felix kann gleich auch noch was dazu sagen. Und ja, mir hat das schon imponiert, wie ihr euch da, sag ich mal, ins Zeug gelegt habt. Im Nachhinein muss ich auch sagen, dass es von unserer Seite wahrscheinlich so ein bisschen wirkte, als wenn wir euch da haben zappeln lassen ohne Ende und erzählen und kommt nichts zurück. Aber ihr habt das ganz gut gemacht und du hast natürlich, und da spreche ich jetzt auch natürlich speziell dich an, du hast schon eine Gabe, sag ich mal, ja, ich nenne das so ein Menschenfänger, ne? Sowas kannst du. Musst du dir jetzt auch gar nicht drauf antworten. Und Menschenfänger hört sich wahrscheinlich auch ein bisschen schlimmer an, als wie es gemeint ist. Aber du kriegst das sehr schnell hin, in dem Gespräch einfach dem Gegenüber ein gutes Gefühl zu vermitteln. Und das hast du ja auch damals geschafft, denn der Ausgang der Entscheidung ist ja nun mal bekannt. Wir sind dann zu euch gegangen. Das hatte einmal den Grund, den ich eben gesagt habe. Und das andere, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, also ich für mich hatte jetzt auch echt keine Lust, noch 5 andere Berater zu treffen, um dann irgendwie zu entscheiden, ja, dann den oder den.
Super Kompliment.
Von daher, ihr wart, ja, bitteschön, wir sollen ja ehrlich sein, das ist der Podcast der Wahrheit hier, das haben wir am Anfang festgelegt. Und dadurch, dass Felix und mir das, glaube ich, damals ganz gut gefallen hat dort bei euch und wir dann wirklich auch, wie gesagt, einfach auch keine Lust hatten, dann noch jetzt noch 5 andere zu treffen, haben wir gesagt, komm, das versuchen wir. Das Gefühl ist gut und ja, so sollte das jetzt bis heute, weiß nicht, knapp 10 Jahre später, so gehen, wie es gegangen ist. Und
speziell
ja auch an 11. Ja, ich habe am Anfang gesagt, ich weiß das nicht mehr. Ich habe das nicht so mit Daten.
Oktober 2009, ja, ich weiß das noch wie heute. Oktober 2009.
Ja, das glaube ich, ja.
Ja, und vor allem, Felix
kann dir das sagen, ich weiß nicht mal, wann wer Geburtstag hat. So, dann weiß ich auch noch, wenn das knapp 10 Jahre ist. Wenn
ja,
das
genau. Felix am 12. März, ich habe am 10. März. Jahre legen wir ein bisschen auseinander, aber nur ein bisschen. Aber Toni, hör mal, der Felix war beim zweiten Gespräch ja nicht dabei. Ihr seid ja da nicht raus und habt zugesagt, sondern habt ihr dann auf eure
nach Hause gefahren halt.
Norddeutsche kühle Art. Ja, du bist nach Köln gefahren, du hast ja in Köln gewohnt zu der Zeit und Felix und euer Vater sind dann zurück nach Rostock. Und dann habt ihr uns auf eure norddeutsche, ja, trockene Art dann erstmal
nachgedacht.
Ja, genau, ist ja auch richtig, soll man ja auch tun, gerade solche Entscheidungen. Und dann gab es ja diesen zweiten Termin bei dir zu Hause, Toni, da in deinem Haus in Köln. Mit Dick. Deiner heutigen Frau, war ja damals noch nicht deine Frau, und deinen beiden Hunden. Und
waren aber damals schon meine Hunde. Erzähl
die
weiter.
Die Hunde waren hier, aber die Frau war noch nicht hier, oder besser gesagt, war es noch nicht deine Ehefrau. Naja, auf jeden Fall hast du, das werde ich
die
nie
Frau
vergessen,
war schon
uns
mir.
Da auch wieder, ja, das war noch nicht deine Ehefrau.
Nein, aber war schon meine.
Ja, das wusstest du damals so noch nicht. Naja, dass es seine Ehefrau wird, wusste er ja nicht.
Nee, das wusste er nicht. Das weiß man nie.
Die Geschichte, die ich aber nie vergessen werde, war, dass er uns dann wieder, oder speziell mich, wieder bestimmt 1,5 Stunden quatschen lässt und erzählen lässt und machen lässt. Und ja, eigentlich längst eine Entscheidung getroffen habt. Also du, mit dir, Felix, muss er ja vorher schon gesprochen haben und dir gesagt haben, Mama, ich sag denen dann heute zu, ne? Und
ja, da habe ich gesagt, lass ihn zappeln.
Ja, ach du, das warst du. Ja, und irgendwann
habe ich nur gemerkt, Zweites Bewerbungsgespräch.
Ja, genau. Das war echt, werde ich wirklich nie vergessen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, wie die Jessie dich dann unterm Tisch getreten hat und gesagt hat, jetzt sag doch mal. Und in dem Moment, da war für mich das erste Mal klar, dieser kleine Drecksack. Da kam dein Humor eigentlich das erste Mal so rüber. Und naja, aber ich habe dir natürlich dann direkt verziehen, weil ich ja dann in dem Moment wusste, das Ganze geht hier gut heute Abend. Und ja, das möchte ich auch mal zurückgeben. Also bei allem Spaß, den man macht und alles, also dass man dabei sein durfte bei dem, was da in den letzten 11 Jahren, ich sag mal ganz bewusst, bei euch passiert ist. Das ist auch für unsere Agentur dann und auch für mich ja, ich sag mal, mit ein Garant gewesen, dass wir heute da sind, wo wir sind, und auch, dass ich, ja, darf man ja mal bei aller Bescheidenheit sagen, dass auch ich sehr erfolgreich in diesem Geschäft geworden bin, das hat auch was mit dieser Entscheidung zu tun. Da müssen wir uns nichts vormachen. Also ich möchte das nicht missen, und ich habe es euch ja auch schon mehrfach gesagt, ich bin da auch mega, mega dankbar für. Also es ist eine Geschichte, auf die man, oder das bin ich, auf die man sehr stolz ist und auch stolz sein muss.
Ja, gern geschehen.
So, jetzt aber genug mit der Beweihräucherung. Wir wollten irgendein anderes Thema. Wir wollten über Madrid sprechen, ne?
Ja, das ist auch hier, das ist ja auch noch der angenehme Teil für dich jetzt bisher. Ja, brauchst noch hier keine Gedanken machen, dass schon gleich zu Ende ist. Kommt schon noch. Wird schon noch unangenehm für dich.
Ich bin gespannt, aber wie gesagt, ich bin vorbereitet.
Ja, man denkt ja, man ist vorbereitet, aber dann kommt Toni wieder mit irgendwas um die Ecke. Aber jetzt mal klipp und klar gesagt, es war da jetzt immer schwierig, auch öffentlich so Details oder Internas zu nennen. Oder auch Namen vor allen Dingen. Und trotzdem, wir sind ja hier ehrlich und der Podcast der Wahrheit, deswegen einfach mal die klare Frage: Welchen Spieler hättest du denn aktuell gerne Agentur, der jetzt gerade nicht in der Agentur ist?
Also, da würde ich ja jetzt anderen wehtun. Das sind schon 5, 6 Stück, ne? Aber ich würde jetzt mal bei so einem Haaland mit Sicherheit nicht nein sagen. Finde ich einfach als Fußballer und was man da auch so mitbekommt als Mensch, finde ich, ist das schon. Und dann ist er auch noch jung. Finde ich, ist schon was ganz Besonderes. Das ist für mich ein Spieler, der in den nächsten Jahren, ja, Toni, vielleicht spielst du ja auch nochmal mit ihm zusammen, der wird schon seinen Weg machen. Aber es gibt auch in Deutschland viele, viele interessante Spieler. Aber die interessanten Spieler sind halt bei Beratern. Und dann kann man einfach nur abwarten, bis sich da mal irgendwann wieder was ergibt. Aber die 5, 6, 7 Spieler in Deutschland, die jetzt wirklich interessant sind, die sind alle bei Beratern. Und von daher möchte ich da jetzt auch keine Namen nennen, weil dann kommen Gerüchte auf und dann haben wir eventuell dann auch wieder einen Anruf von dem aktuellen Berater des Spielers, dass er das nicht gut findet und deswegen kann ich das nicht raushauen.
Also, ja, dann sagst du, findest du auch nicht gut, dass der nicht bei uns ist, der Spieler. So, Punkt. Hast ja einen Namen genannt. Ja, genau. Hast ja einen Namen genannt. Ja, ist ja
genau. Überschrift haben wir, ist alles
ja,
gut.
Aber der Berater,
Felix ist der Heckenschütze, das ist das Problem hier, dem ganzen Problem. Ja, ja,
merke ich schon, aber macht Spaß, ja. Felix, vielleicht solltest du Journalist werden nach deiner Karriere, hör mal.
Ja, habe ich auch schon gesagt.
Kommst du gerade vor wie so ein kleiner Bildreporter.
Ja, oder so Experte, der jeden in die Pfanne haut.
Ja, ich merk's. Hast du viel mit Psotter telefoniert?
Naja, entweder man hat's oder man hat's nicht. Ne? Ist ja dann am Ende wie im Fußball. Da habe ich's halt nicht. aber jetzt nochmal so klipp und klar. Vielleicht auch mit Namen. Gab's auch Spieler, wo du gesagt hast, die wollten zwar zur Agentur, aber da hast du gesagt, nee, die lehne ich ab oder das lehne ich ab?
Ja, hat's gegeben. Gerade in letzter Zeit, also wir haben ja jetzt auch mittlerweile einen Namen und da kommt es dann schon mal vor, dass mich ein Angehöriger oder ein Spieler direkt anruft und fragt und oft oder meistens, also wenn sich ein Spieler selber anbietet, dann ist das dann ist das oft nicht so interessant. Aber es hat natürlich auch schon Gespräche gegeben mit Spielern, die sportlich sehr wohl interessant gewesen wären. Da hat es aber dann auch mal von der Chemie nicht gepasst. Also erstmal ist es auch nicht so, dass an jedem Tisch, an dem ich gesessen habe, der Spieler dann gesagt hat, ja, ich mach das mit dir. Gott sei Dank nicht so oft, aber das hat auch schon mal zu einem anderen Ergebnis geführt, aber es hat tatsächlich so Situationen gegeben, wo ich schon so vom ersten Eindruck, vielleicht hat das was damit zu tun, dass ich bei meiner Oma groß geworden bin, wenn dann einer so da sitzt, so das Bein über die Stuhllehne geworfen, so die Kappe auf der Seite und dann kommst du rein und ja, dann kriegst du nur so ein Hallo mit zwei Fingern, so ein Hi und das bin ich halt nicht, ich bin dann halt doch dann noch eine andere Generation und dann habe ich mir überlegt, das ist schwer. Also dann, ne, man will ja, man muss ja, wenn man ein Ziel zusammen hat, dann muss man ja auch in Kontakt sein und oft miteinander kommunizieren und ab und zu muss man sich auch sehen oder sollte sich sehen. Und wenn man das merkt, da war ich dann auch immer ganz ehrlich zu mir selber und habe gesagt, das ziehe ich mir jetzt nicht rein. Und das Zweite, was es halt auch oft gibt, ist, wenn du einen Familienangehörigen dabei hast, der dann vom ersten Moment an dir erzählen will, wie das Geschäft zu funktionieren hat und vor allen Dingen, wie er auch in dem Geschäft funktionieren möchte. Versteht er vielleicht, wie ich das meine? Das hat's
also, dass der mitverdienen möchte, genau, übersetzt, Toni. Ja? Ja, danke.
Jetzt bist
danke.
Du.
Ja, wir sind hier Klartext. Klartext.
Ja, ja. Genau. Ja, nee, ist so. Gibt's. Und manchmal dann auch in Formen und, in Ausmaßen, wo das Gespräch dann auch nicht mehr lange dauert.
So. Also im Sinne von, du sollst jetzt bitte den Verein oder den guten Vertrag organisieren und der kriegt dann aber bitte mehr als die Hälfte von dem Geld. Danke, das ist die Antwort gewesen. Aber jetzt kommt mal eine einfachere Frage. Jetzt geht's nämlich um Spieler, die in der Agentur sind. Von daher, da können wir jetzt auch locker und entspannt Namen nennen. Sag mal, hast du irgendwie Spieler, an die du denkst, wo du sagst, die waren wirklich einfach zu überzeugen, dass ihr zusammenarbeitet? Oder der eine oder andere wirklich schwer, wo du dir so ein bisschen die Zähne ausgebissen hast, die aber dann am Ende der Tage doch zur Agentur gekommen sind? Gibt's da irgendwelche Beispiele?
Boah, ja, natürlich. Also, da gibt's die unterschiedlichsten Beispiele und ich glaube, das hat ganz einfach auch was mit dem Momentum zu tun, ne? Also ich sag euch beiden jetzt mal, ne? Also schwer war das jetzt nicht. Das war also da gab's ganz andere Spieler und Konstellationen. Du hast es ja eben selber erzählt. Wir haben da ein Gespräch geführt und dann habt ihr ein gutes Gefühl gehabt und dann war es dann eigentlich auch sehr zeitnah entschieden und dann gab es halt Spieler, da hat's dann ein bisschen, ja, das, also da waren es dann mehrere Gespräche und da hat man sich auch mal einen Zahn dran ausgebissen, ne? Und also das von A bis Z alles dabei gewesen. Also Mladen Petric ist so ein Spieler, ganz in den ersten Jahren gewesen. Das war ein langes Hin und Her und auf einmal hatte der dann irgendwie zwei Berater. Und dann, wenn ich vergessen, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du, hier auf Transfermarkt steht ja jetzt eine andere Agentur. Ja, das ist aber nicht so richtig und ja, die kenne ich auch. Und ja, dann hat sich das dann auch über Monate gezogen und war nicht immer so, wie das mit uns dreien damals war.
Das kann ich mir vorstellen.
Siehst du, da waren wir ja doch ganz einfach.
Aber worauf willst du hinaus, Toni? Führst du irgendwas im Schilde da gerade wieder? Du hast doch ein Beispiel, oder? Nee?
Ausnahmsweise führe ich nichts im Schilde. Einfach nur aus Interesse, dass ja wahrscheinlich nicht jeder direkt sagt, ja, ich komme, ihr seid so tolle Typen, sondern bei einigen muss der wahrscheinlich einfach auch mal bohren und dann ein bisschen schwieriger zu überzeugen. Oder auch mal, was ja, glaube ich, das Schwierigste ist, dann wirklich mal direkt von einem anderen Berater zu euch zu wechseln. Ne? Ich glaube, wenn jemand einen Berater sucht, der keinen hat, dann ist die Chance wahrscheinlich schon mal größer, aber von dem einen zum anderen. Wie ist das? Ja, da fällt mir gerade eine Frage ein. Wie ist das dann eigentlich so unter euch Beratern, wenn der eine Spieler zum anderen Berater wechselt? Ist ja doch der andere verlassene Berater wahrscheinlich auch nicht immer so ganz begeistert, oder?
Nee, das stimmt. Aber also erstmal gibt es das heute kaum noch, dass ein Spieler, ein aktiver Profifußballer keinen Berater hat. Also zumindest mal der Papa macht's oder der Bruder macht's, aber dass es gar keiner macht, ja, das gibt's ja heutzutage
ist ja wie keiner.
Nicht mehr. Das war zu
Scheiße, ich hätte das machen sollen bei dir, Toni.
Gut, dass du es nicht gemacht hast, Felix. Wobei, du hast es ja schon mal gemacht, so ein bisschen, ne? Da in Madrid. Ich komme immer wieder auf Madrid, so. Toni, so, das ist nun mal ein Haifischbecken, diese Branche, und du bist dann mit Sicherheit, wenn du ein großer Berater bist, bist du auch nicht everybody's darling. Und das hat auch schon Berater, es gibt Berater, da haben wir auch schon mehr als einen Spieler von übernommen. Aber da sage ich dir ganz ehrlich, das muss man dann auch aushalten. Also ich meine, wenn es bei dir einer probiert hätte, ja, ich weiß nicht, dann hättest du es ja wahrscheinlich nicht gemacht, sonst wär's ja nicht mehr bei uns. Und dann muss man einfach gut sein, muss einen guten Job machen, muss ein gutes Verhältnis zu dem Spieler haben. Und also es ist ja nicht, dass wir diesen Spieler stehlen, ja, oder das sind ja keine Möbel, die wir irgendwo rausräumen, sondern das sind ja Menschen, die dann irgendwie signalisieren, sie sind mit ihrem Berater nicht mehr ganz so zufrieden. Die Information bekommt man und dann setzt man sich hin und hört mal, was da los ist und ob man es vielleicht besser machen kann. Ja, und hast auch schon Gespräche mit Spielern gehabt, die gesagt haben, ja, also du musst dir vorstellen, so ein absoluter Durchschnittsspieler, unteres Segment, Bundesliga, mit dem sitzt du dann zusammen und der sagt dann, ja, ich muss mich jetzt von meinem Berater trennen, weil ich bin diesen Sommer ja schon wieder nicht zu Bayern München gewechselt, ne? Ja, den übernimmst du dann mal lieber nicht, weil macht dann keinen Sinn. Aber es gibt ja auch andere Beispiele und ja, so kommt das dann zustande. Aber die meisten Spieler in den letzten Jahren, die ich übernommen habe oder wir übernommen haben, da muss man ehrlich sein, die sind dann von ihrem Berater zu uns gewechselt. Aber wenn die nicht zu uns gewechselt wären, wären die zu einem anderen gewechselt. So einfach ist das.
Wahrscheinlich.
Ja, und am Ende deckt sich das ja auch mit dem wichtigsten Merkmal oder dem wichtigsten Credo, was ja auch die Agentur hat oder was du auch hast. Und das ist ja immer, am Ende entscheidet immer der Spieler.
Ganz genau.
Ja, und das ist ja auch das Wichtigste, ne? Und ja, am Ende oder oft ist ja dann der Berater ja auch mal oder ist oft das Arschloch und steht da für den Spieler auch in der Schusslinie, auch dann beim jeweiligen Verein, wo der Spieler ist, um den Spieler auch zu schützen, um ihm da auch einen guten Ruf zu gewährleisten, und da stellt sich als Berater dann halt auch mal in die Schusslinie.
Ja, und damit gehst du auch sehr schnell in das Thema rein, warum gibt es denn Berater? Und das ist eigentlich schon ganz gut von dir erklärt, ja. Also früher, ich habe jetzt bei mir einen Mitarbeiter mit dem Uwe Fuchs, der war selber jahrelang Profi und der erzählt immer ganz gerne, wie er dann selber seine Verträge ausgehandelt hat, ne? Und der musste dann entweder glauben, was ihm da der Manager erzählt hat, oder eben halt nicht. Aber da gab es keinen Berater, der dem gesagt hat, pass auf, der erzählt jetzt mal hier ganz großen Müll, und das ist der Markt sieht anders aus, ja. Also es wird irgendwann mal irgendwo in irgendeiner Kabine eine Situation gegeben haben, wo ein Spieler reinkam und gesagt hat, boah, Mensch, stark, ich habe einen Vertrag unterschrieben, ich verdiene jetzt ab nächsten Monat 30.000 Mark, und dann wird der was weiß ich, vielleicht zu dem Zeitpunkt schon 20 Tore geschossen hat, gesagt hat, wie, du verdienst 30.000 Mark, ich verdiene 5.000. Und dann hat der gesagt, ja, das habe gar nicht ich selber gemacht, das hat jetzt hier, was weiß ich, mein Berater gemacht. Und so ist, glaube ich, dieser Beruf entstanden. Und ich stelle das auch immer wieder fest. Klar betreibe ich damit jetzt auch ein bisschen Werbung dafür, aber ich stelle das wirklich immer wieder fest, dass es heute gar nicht mehr ohne Berater geht, ja, weil die Vereine, die haben ein gewisses Budget, die haben auch ihre Interessen, und natürlich versuchen die dann auch auf ihrer Seite das Bestmögliche rauszuholen, und die sind dann halt oft ein bisschen informierter, ein bisschen vernetzter als so ein Spieler, wenn er da alleine sitzen würde, ne? Und aber deswegen hat sich das auch so entwickelt. Es gibt, glaube ich, heute keine einzige Vertragsverhandlung mehr, oder ist zumindest keine bekannt, wo das ein Spieler alleine macht.
Ja, es geht ja auch, glaube ich, alles zeitlich. Also wir hatten, glaube ich, in einer der letzten Folgen hatten wir eine Frage von einem Hörer, glaube ich, der auch gefragt hat, also was machen die Berater überhaupt für euch, ne? Und da habe ich auch gesagt, also es gibt halt so viele Beispiele, wenn man sagt, Vertragsgespräche, Transferbespräche und so weiter, das ist ja nicht ein Gespräch, so, und das ist dann, das zieht sich dann manchmal über Monate hin, und genau das, was Felix eben gesagt hat, willst du als Spieler dich da jedes Mal hinsetzen und dich doch mit dem Manager ums Gehalt, um irgendwelche anderen Vorstellungen prügeln, und nebenher sollst du aber dann Top-Fußball spielen, das geht auf Sicht gar nicht, auch rein fachlich, ne? Felix auch gesagt, dann selbst die Verträge und so weiter. Nenn mir einen Fußballer, der da die Verträge ausarbeiten kann oder durchlesen kann. Das sind alles so Sachen, die dann eben abgenommen werden und die für die einfach dann Berater auch wichtig ist. Und man hat ja in der Frage war übrigens auch da hat Felix wieder eine Lanze für die Berater gebrochen, muss man sagen, weil der hatte gefragt, dass man häufig auch das Klagen von Sportvorständen, von Fußballvereinen über die Berater eben hört und auf deren Einfluss auf die Spieler und so weiter. Dass es aber eben auch genauso oft andersrum ist, ne? Also dass auch die Berater mit den Vorständen oft nicht zufrieden sind, was die für einen Job machen. Also ich finde, das muss man immer beidseitig sehen. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also das ist doch immer mal so und mal so. Also immer nur das Sagen die bösen Berater passt vielleicht so ein bisschen in die, sag ich mal, in das Klischee, ist aber in meinen Augen nicht die wirkliche Wahrheit.
Nein, nicht, vor allen Dingen nicht immer, ne? Und das ist auch das Einfachste überhaupt, dann immer wieder zu sagen, ja, es war der Berater. Und das ist mittlerweile der Berater, der ist in unserer Gesellschaft und speziell in unserer Branche auch als negativ besetzt akzeptiert. Und das wissen die Manager und das wollen die auch teilweise gar nicht anders, weil es ist immer ein gutes Alibi, wenn es dann am Ende der Tage der Berater war. Und das beide jetzt schon richtig angedeutet, am Ende der Tage sind wir nichts anderes als das Sprachrohr des Spielers. Und vermitteln das, was der Spieler möchte. Ich glaube, und das haben ja auf der anderen Seite aber mittlerweile auch viele Verantwortliche von Clubs gesagt, die sitzen dann doch lieber mit mir am Tisch, weil sie wissen, ich bin tatsächlich auch informiert, weil gefährlich wird es dann immer dann, wenn dann ein kleiner Berater kommt oder ein Familienangehöriger kommt, der sich dann von Dritten irgendeinen Scheiß erzählen lässt oder wieder irgendeinen Mist in der Zeitung gelesen hat und sagt, ja, hier, mein Sohn, der muss aber hier 3 Millionen Euro im Jahr verdienen und der Club hat dieses Gehaltssegment gar nicht, sondern da kann ein Spieler vielleicht die Hälfte verdienen. Versteht ihr? Also das hat alles so sein Für und sein Wider. Aber wenn es dann mal ein bisschen raucht und das muss man halt auch aushalten können als Berater. Es geht da um viel Geld und wir werden ja auch gut bezahlt. Das darf man auch nicht vergessen. Dann ich habe da mal eine Zeit lang versucht, gegen anzukämpfen und habe gesagt, Kinders, ist doch wie mit Köchen und mit Ärzten und mit was weiß ich noch, es gibt gute und schlechte und so ist das bei uns auch, aber man will dieses Vorurteil, der Berater, das ist so ein bisschen so dieses Nebulöse, da geht's immer nur um viel Geld, der macht die Spieler verrückt, das will man irgendwo aufrechterhalten, aber ich gehe dann auch ganz gerne, gerade so in den letzten Jahren auch hin, wo ich jetzt mit euch beiden telefoniere, man kennt euch jetzt und ich sag dann immer, also mich jetzt in eine gewisse Schublade zu tun, das ist auch irgendwo ein Angriff auf, ich sag jetzt mal Menschen wie euch, denn die Jungs sind intelligent genug zu wissen, wen sie da für sich irgendwo sprechen lassen. Und ich sag mal jetzt nicht nur bei euch, sondern bei den Spielern unserer Agentur, da weiß ich, da ist genug Intelligenz und Fingerspitzengefühl vorhanden, um zu sagen, pass mal auf, von dem Menschen, oder wenn der so wäre, wie die Öffentlichkeit den vielleicht manchmal versucht darzustellen, möchte ich gar nicht beraten und vertreten werden. Ja. Aber es bleibt das Einfachste zu sagen, das ist ja immer nur der Berater und die Berater und die Berater. Ich war ja auch, als Corona losging, waren ja die Berater, die waren ja auch schuld, dass jetzt Corona ist und dass kein Geld in den Clubs ist und alles. Das ist ganz einfach, der Gesellschaft und der Öffentlichkeit zu vermitteln, es sind die Berater schuld. Ich habe leider viel zu selten, wenn nicht gar nicht irgendwo gehört, dass man mal hingeht und die Diskussion mal aufmacht und sagt, okay, wo sind die Guten, wo sind die Schlechten oder ja, warum ist der Struth denn mit seinen Leuten seit 10 Jahren Marktführer? Das hört man nicht. Man hört immer nur dann irgendwo was, wenn vielleicht mal was schief geht oder sich ein Verein beschwert, weil ein Spieler zu viel Geld verdient oder weil eine Ablöse zu hoch ist etc. etc.
Deswegen haben wir das jetzt hier mal gemacht.
Ja, ich bin ja sehr dankbar für diese Plattform und, hier.
Eben auf beiden, eben auch mal aus der anderen Sicht gesehen. Trotzdem muss ich da noch einmal einhaken.
Rote Karte wegen Meckens.
Denn du wirst mir mit Sicherheit
übrigens so ein geiler Typ, Toni, muss ich noch mal ganz kurz dazwischen, ich hab Opa ja kennengelernt. Nach deinem Kinofilm, also ja. Zuletzt noch auf dem Geburtstag, ich glaube, von Leon, ne?
Mhm, richtig.
Toller Mensch, stimmt. Also war immer lustig.
Okay, aber der wird auch zu dem, was du hier sagst, wird er dann auch manchmal sagen.
Und das interessiert doch keinen.
Ja, das stimmt.
So, ne? Um mal kurz zurückzukommen, das so ein, ist jetzt nicht einfach, aber dass so eine negative Wolke auch manchmal über dieser ganzen Berater, sag ich mal, Branche schwebt, das ist ja jetzt auch nicht ausgedacht, sag ich mal. Wir haben das ja jetzt so ein bisschen aus der anderen Sicht auch, sag ich mal, gesehen und dass es immer nur die Berater sind, ist auch kompletter Quatsch und das weiß man auch, dass es auch manchmal einfach ist. Trotzdem ist es natürlich so und du hast eben was Interessantes gesagt, der Berater soll das Sprachrohr des Spielers sein und es ist bei uns auch immer so gewesen, aber es ist mit Sicherheit nicht überall so. Deswegen die Frage an dich, welche, und ich bin mir ziemlich sicher, du nennst keine Namen, aber dann mal wenigstens, welche Art Berater sorgen denn dafür, dass dieses Beratergeschäft wirklich auch so eine negative Wolke oben drüber hat? Weil das ist ja auch nicht immer ungerecht.
Ganz klar, ist berechtigte Frage. Die es überreißen, die es dann wirklich überreißen und ich sag mal so, auf der Suche nach dem Lucky Punch sind, ne, sind, ich, also, klar, jetzt wird man sagen, ja, wer war es denn damals bei Pogba mit Berater hieß Raiola und der hat dann, dass ich zig Millionen Euro da mitgenommen für den Transfer und hat dann auch noch, ich meine, glaube ich, in irgendeinem Interview mal einen Trainer wie ein Klopp als Arschloch bezeichnen und so. Also jemand, der da sehr extrovertiert auftritt, viel Geld verdient und ich sag mal auch vielleicht von der Ausstrahlung nicht unbedingt so sympathisch rüberkommt, das wird dann schnell, ich sag mal, naja,
als Sinnbild genommen.
Genau, danke Toni. Oder war es gerade?
Ja, schwer auseinanderzuhalten.
Ja, der war's.
Der Journalist oder wer war es? Ah, okay.
Ja, nee.
Dann gibt es die Unerfahrenen, ne? Und es gibt natürlich welche, die, es gibt ja auch Berater, gebe ich mal ein Beispiel, die lassen sich nicht nur vom Club bezahlen, sondern die lassen sich dann obendrein auch noch vom Spieler bezahlen. Also diese Zunft, die den Hals dann echt nicht vollkriegt, ja, das ist dann. Es gibt, da muss ich euch ganz klar recht geben, es gibt schon vereinzelte Berater, die aufgrund von gewissen Philosophien und Handlungen, ich sag mal, so viel Scheiß bauen, dass damit eine ganze Branche drunter gepackt wird. Und muss auch mal jetzt hier ich beschreibe das jetzt immer so, als wenn wir hier, was weiß ich, die Messdiener wären und alle anderen sind die Bösen. Nee, nochmal, ich mach das, wie gesagt, ganz gerne immer an dem Beispiel Ärzte und Köche, auch da gibt's Gute und Schlechte und so ist das bei uns auch. Da gibt's eine ganze Menge Gute, aber habt ihr recht, es gibt auch welche, die dann einfach auf den Bogen überspannen, die einfach kein Auftreten haben, ne, die das Klischee dann auch echt bedienen, ne, was weiß ich, sehr, 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 wie soll ich es, dekadent rüberkommen und dass dieses Geld verdienen dann auch wirklich raushängen lassen, Fotos posten mit einer Yacht oder die Uhr wird dann da gepostet und der Spieler wird dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie das, teilweise wie das Eigentum symbolisiert und ne, ich meine, ich bin in diesen sozialen Netzwerken ja gar nicht drin, aber ich krieg's ja dann ab und zu von meinen Leuten gezeigt, wie sich dann gewisse Berater mit ihren Spielern da ablichten und da bin ich komplett bei euch. Das ist nicht komplett grundlos, dass die Branche einen schlechten Ruf hat. Ich kann euch nur sagen, ja. Wir kennen uns ja jetzt 11 Jahre, ich versuche mich dagegen zu wehren und versuche nicht dieses Klischee mitzubedienen. Aber es ist durchaus vorhanden.
Das ist richtig.
Ja, nochmal zum Thema Sprachrohr. Da gibt's ja auch so eine kleine Anekdote. Übrigens von Toni ein sehr gern benutztes Wort. Viele würden sogar sagen, sein Lieblingswort hier im Podcast. Da ging's bei Tonis Verhandlung zu dem neuen Vertrag in München. Gab's eine Geschichte, da hat Toni nach einem Spiel ist ihm der Uli Hoeneß über den Weg gelaufen und der hatte dir was gesagt, Toni?
Jetzt bringst du mich hier wieder. Nein, ach, das war ja, wir haben ja schon relativ lange verhandelt gehabt und ich glaube, dass Uli Hoeneß damals halt noch nicht so genau wusste, wie jetzt das Verhältnis von mir und Volker ist. Da habe ich gedacht, sag ich mal, dass ich meinem Berater ja bitte ein bisschen zurückpfeifen soll, weil das, was der fordert hier, also an Gehalt für mich, eine Frechheit ist. Und da habe ich ihm halt gesagt, ja,
ja, Hoeneß, da muss ich sagen, das wissen wir ja beide, Toni.
Da habe ich halt auch gesagt, ja, Hoeneß, das ist in Ordnung, das ist ihre Meinung, aber um das einfach mal klar zu machen, das ist nicht, was er fordert, das ist das, was wir fordern. Also das ist eine Sprache da ist nichts Geteiltes oder der kriegt da noch was, da noch, das ist das Gehalt, was wir fordern und entweder man einigt sich oder eben nicht. Aber ich glaube, das war auch natürlich so ein bisschen so ein Versuch nachzuhören, sag ich mal, ist das wirklich der Toni oder ist das nur der Berater? Und ich glaube, das ist für Vereine auch immer ganz wichtig ist mitzubekommen, nee, das sind da sind Parteien, die ziehen an einem Strang und dann wird es umso schwerer, da irgendwie zwischen denen irgendwie was da irgendwas dazwischen zu bringen, weißt du? Und da gibt's halt mit Sicherheit auch Gegenbeispiele, meine ich, wo auch gewisse Berater wahrscheinlich Sachen fordern, ohne dass der Spieler das weiß oder ohne dass der Spieler das gut findet oder was auch immer. Aber das wird halt bei uns nie passieren.
Das ist auch ein Beispiel, aber ich will, weil ich weiß, dass genau dieses Thema immer sehr, sehr aufmerksam gehört wird, speziell von den Medien. Nochmal ganz klar, dieses Thema Vertragsverlängerungsgespräche Bayern München, die da gescheitert sind, da ist mir eins wichtig. Wir haben ja gerade so eine Diskussion auch bei Bayern München mit einem Spieler, wo es da, ich sag mal, ein bisschen einhergeht. Und nur das war bei dir damals ein ganz anderes Konstrukt, denn das Gehalt, da muss ich mal eine Lanze für dich brechen, Toni, das war immer in einem Segment, selbst wenn die es damals gemacht hätten, dann wärst du nicht unter den Top 5, Top 6 gewesen in diesem Club. Also mir ist das zu oft so transportiert worden, als wenn wir da auch überreizt hätten, sondern das war aus unserer Perspektive damals einfach nur ein marktgerechtes und leistungsgerechtes und zeitgerechtes Thema. Und wichtig ist da immer wieder zu betonen, dass selbst wenn das damals zustande gekommen wäre, du lange nicht zu den 5, 6 Top-Verdienern gehört hättest. Das ist mir dann nochmal wichtig. Aber es ist ein schönes Beispiel, das mal zu bringen, Felix. Daran kannst du das Verhältnis von einem Berater und einem Spieler sehr gut beschreiben. Und durchaus ist es wahr, dass Berater leider dann auch zu oft am Tisch sitzen, also mit dem Verein am Tisch sitzen und gar nicht das kommunizieren, was der Spieler will, sondern das eigene Interesse dann auch schon mal in den Vordergrund stellen und sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Das gibt's auch. Und das ist der Kern einer Zusammenarbeit zwischen einem Spieler und einem Berater, dass man das vorher gemeinsam bespricht. Denn also meine Philosophie, ihr Spieler, ihr müsst die Spielregeln bestimmen und ihr müsst sagen, was ihr wollt, und ich muss in der Lage sein, euch zu erklären, ob das möglich oder realistisch ist und wieso und weshalb ja oder wieso und weshalb nein.
Genau, und vor allem auch genau deine ehrliche Meinung wiedergeben, genau. Und nicht dem Spieler nach dem Mund reden, aus Angst, der, wenn ich dem jetzt die Wahrheit sage, dann haut er wieder ab. Das ist, finde ich, auch ein Vertrauenswelt, das wichtig ist. Nein, aber es gibt's ja, brauchen wir uns jetzt nichts vormachen. Natürlich. Wenn du dem Spieler auch nicht sagen kannst, auf Deutsch gesagt, was hast du da für eine Scheiße gespielt, oder das Geld kannst du nicht verdienen, weil das ist unrealistisch, dann ist es keine gute Zusammenarbeit. Aber es gibt natürlich viel und gerade dieses Business heute ist ja sehr, ja, wie sagt man das, sehr sensibel. Die Leute sind sehr sensibel, sehr wenig kritikfähig, dass das eben oft auch dann mal dazu führt, okay, dann hole ich mir einen Berater, der mir sagt, wie toll ich bin. Und das ist halt manchmal gefährlich. Aber um mal bei dem Beispiel von eben zu bleiben, ich meine, ich hatte ja damals nur noch ein Jahr Vertrag. Volker, erklär doch mal ganz kurz, warum die Ablösesumme von mir beim Wechsel von Bayern zu Real dann eigentlich vergleichsweise niedrig war, wenn man andere Summen heutzutage hört, und was dieses nur noch ein Jahr Vertrag damit zu tun hat und warum diese ganze Konstellation für den dann abgebenden Verein relativ ungünstig ist, wenn der Spieler nur noch ein Jahr Vertrag hat.
Ja, also in deinem Fall war es ja sogar im Nachhinein so, dein heutiger Präsident hat mal gesagt, du warst der Transfer des Jahrhunderts für Real Madrid, vor allen Dingen im Nachhinein, weil du mit den 25 Millionen Euro, die du gekostet hast, aufgrund deines Restjahres wirklich ein Schnäppchen warst. Um das mal genauer zu erklären, ja, wenn man wie bei dir im Sommer 2014 den Verein nicht wechselt, dann spielst du ja das letzte Vertragsjahr bei deinem damaligen Arbeitgeber Bayern München und wechselst dann für Imme, also für 0 Euro den Verein. Und ja, warum ist das schlecht? Weil 25 Millionen Euro halt mehr sind als 0 Euro. Das ist einfach so. Das versucht auch jeder Verein zu verhindern. Also die Verhandlungsposition des Clubs ist, ich sage immer so, ab 18 bis 24 Monate vor Vertragsende nicht die beste. Und deswegen versuchen auch viele Clubs schon deutlich früher wieder mit dem Spieler oder genauer gesagt mit seinem Berater an den Tisch zu kommen, um den Vertrag möglichst nicht unter 18 Monate kommen zu lassen. Jetzt aktuell in Corona ist das ein bisschen was anderes, aber zu der damaligen Zeit war das so, dass Vereine versucht haben, diese Restzeit, die ein Arbeitsvertrag mit einem Spieler noch hat, wenn man ihn natürlich braucht und behalten möchte, dass man die nicht unterschreitet.
Deswegen war es natürlich, glaube ich, auch für Real relativ, ja, die Ablöse relativ leicht stemmbar, weil sie sonst natürlich gesagt hätten, okay, dann warten wir noch ein Jahr und dann kommt der Ablöse frei.
Ja, oder drehst du mal um, ein Jahr längeren Vertrag, dann hättest du zur Weltmeisterschaft 2014 hättest du 50 Millionen gekostet, weil Bayern München dann gesagt hätte, ne, wir verkaufen den nicht. Und wir hatten ja bei dir damals keine Ausstiegsklausel drin. Also von daher, das ist so. Wenn du ein Spieler nur noch ein Jahr Vertrag hat, dann ist die Verhandlungsposition sehr schwer und dann muss man das kriegen, was man kriegen kann. Natürlich hätten die dich damals nicht für 5 Millionen verkauft. Ich kann mich an die Gespräche erinnern, da damals mit Matthias Sammer, mit dem ich und du ja auch, Toni, ein super Verhältnis hab, aber selbst hier mit ihm wurde es ein bisschen emotionaler, als wir dann mal angedeutet haben, ja. Da müssen wir mal gucken, was wir nach der Weltmeisterschaft machen.
Stand der Matze wieder Kopf an Kopf, oder was?
Nee, das war nicht so. Am Telefon war es mal Kopf an Kopf. Das kann sein, dass wir die Handys mal so aneinander, so sinnbildlich. Aber das ist das, was speziell große Clubs mit Spielern, und du warst ja damals nicht so alt wie heute, sondern du warst ja da gerade auch nach der WM. Das muss man sich auch vorstellen. Bei dir war es ja nicht nur das Restjahr, sondern bei dir war es auch noch, ihr seid gerade Weltmeister geworden und es gab sogar ein paar nicht ganz unbekannte Menschen. Ich erinnere da mal an Johann Cruyff, die behauptet haben, ja, der Toni Kroos war der beste Spieler während der WM. Und wenn du dann natürlich noch einen Verein wie Real Madrid als interessierten Club hast, ja, dann würde ich ja heucheln, wenn ich nicht sagen würde, das war ein schöner Sommer. Also das kommt im Leben immer so, wie es kommen muss. Und ich kann mich erinnern, wie wir Weihnachten 2013 auf 14, wie ich da, ich war da echt, ich darf das hier mal so sagen, ich war da echt angepisst, dass wir da nicht weiterkamen. Und wenn ich mir überlege, ja, wie froh ich heute darüber bin, dass das nicht funktioniert hat. Und du solltest das auch sein, Toni, weil ich habe das ja auch schon mehrfach gesagt. Ich glaube, du wärst mit Sicherheit auch bei Bayern München ein Top-Spieler geworden. Aber die Schippe da drauf, das hat auch was damit zu tun, dass du in diesem Club dann wirklich vom ersten Tag an eine ganz andere Wertschätzung erfahren hast. Und das braucht man auch als Spieler, ne? Und um dann so das Letzte noch rauszuholen und auf dem Niveau anzukommen, auf dem du dann irgendwann angekommen bist. Deswegen war alles gut, wie es gekommen ist, und heute geben wir uns die Hand und ich jetzt und die sind ja auch ein paar andere dazugekommen bei den Bayern, aber wir haben ein gutes Verhältnis. Und wenn du eine Agentur hast mit einem immer wieder interessanten Portfolio an Spielern, ja, dann regelt sich sowieso immer alles von alleine.
Das ist richtig. Sprichst du auch aus aktuellem Grund oder einfach nur allgemein?
Jetzt wollte ich, die hätte ich eigentlich von dem Journalistenbruder da gerade erwartet, die Frage. Also wir haben ja einen Spieler da übernommen, ne, bei den Bayern mit dem Niklas Süle, und der ist jetzt bald in derselben Konstellation, in der du auch damals warst, aber haben ja auch andere Zeiten und wie gesagt, ich will jetzt hier auch direkt mal ganz klarstellen, gar kein Fass aufmachen, sondern es ist diese Situation, auch wenn der Niklas, was ja schon in so mancher Zeitung so ein bisschen angedeutet worden, passiert jetzt das Gleiche wie damals mit Toni Kroos. Nee, ist eine ganz andere Konstellation, und es ist schon so, dass man auch aktuell dieses Thema Corona, das muss man schon sehr, sehr ernst nehmen. Das ist jetzt auch nicht einfach so dahergeheuchelt.
Nicht nur gesundheitlich.
Ja, nicht nur gesundheitlich. Ich meine jetzt, wir reden ja jetzt von Transfers und Verlängerungen und so, ne? Also es wird schon in den nächsten ein, zwei Jahren die ein oder andere Einbuße geben, auch auf unserer Seite und auf Spielerseite, ne? Ist ja ganz klar. Der Topf ist halt durch die fehlenden Gelder, der ist halt ein bisschen leerer, und damit müssen wir jetzt die nächsten ein, zwei Jahre auch mal klarkommen. Und deswegen ist das schon mal eine ganz andere Situation, in der man sich da gerade befindet. Und was man auch mal, bin ja fertig hier mit
nee, meiner Erklärung. Das entscheiden wir, wann du fertig bist.
Ja, aber zu dem Thema. Die Schwemme an Spielern, also die Anzahl an Spielern, die ist noch mal ein Stück weit größer, als es da zu deiner Zeit war. Also es gibt schon im Top-Segment wird's immer noch was anderes bleiben, aber um jetzt mal aus dieser Top-Segment-Sparte wegzukommen, also in der Breite, also ich sag jetzt mal, das meine ich jetzt nicht abwertend, sondern ich rede jetzt mal von der Masse, von den klassischen Bundesligaspielern, also vom Schnitt, im Durchschnitt. Mhm. Da wird's in den nächsten ein, zwei Jahren bei dem einen oder anderen schon die eine oder andere schlaflose Nacht geben. Das ist immer sicher.
Das kann ich mir vorstellen.
So. Jetzt hast du von Bayern München gesprochen, wo ihr als Agentur und du ja auch trotzdem weiterhin auch trotz harter Verhandlungen ein gutes Verhältnis hin habt. Da muss ich trotzdem jetzt Opa nochmal zu Wort kommen lassen.
Der königliche Unterschied.
Wie kann man sich denn da so Verhandlungen mit Real Madrid vorstellen? Gibt es da einen großen Unterschied zu Verhandlungen wie zum Beispiel mit Bayern oder auch allgemein mit deutschen Vereinen?
Ja, nicht nur zu Bayern oder deutschen Vereinen. Das ist wirklich Crème de la Crème. Ne? Das ist wirklich, also ich werde ja nie vergessen, wie wir damals da angekommen sind. Du warst ja dabei, Felix. Und beinahe hätten wir ja dich noch transferiert und nicht den Toni. Und ich hatte keine Krawatte an.
Ja, haben wir auch schon mal erzählt.
Bitte? Habt ihr schon mal erzählt, die Geschichte? Okay, ja.
Haben wir auch schon erzählt.
Ich hätte nie vergessen, wie ich da ankam. Und die wussten ja, was mit uns passiert, ne, wie dieser Tag läuft. Wir wussten das ja gar nicht, was da für ein Tamtam gemacht wird. Auf jeden Fall, war, glaube ich, hier Emilio Butragueño, so Repräsentant des Clubs, der hat mich dann gesehen, wie ich aus dem Auto gestiegen bin, und der kam mir direkt entgegengelaufen und hat gesehen, dass ich keine Krawatte anhatte. Jetzt muss man sagen, ich habe höchst selten eine Krawatte an. Vor allen Dingen nicht in den letzten Jahren in dem Geschäft. Und er hat mir dann versucht zu erklären, dass du, Toni, einen Anzug brauchst, weil du hattest keinen Anzug dabei. Und ich brauchte eine Krawatte.
Ja, ich hatte ein T-Shirt an.
Bitte?
Ja, ich hatte ein T-Shirt an.
Ja, ja.
Ich habe ja gedacht, komm, nach Madrid, das ist warm.
Ja, genau. Und dann haben die mir eine Krawatte besorgt, also so eine Krawatte, auf der auch so Real Madrid-Emblems waren. Da habe ich nachher erfahren, die haben sie aus dem Fanshop geholt. Aber Hauptsache eine Krawatte. Und dem Toni haben sie dann, einen Anzug besorgt. Kannst du dich noch erinnern, Felix? Der war 5 Nummern zu groß. Das werde ich nie vergessen. Da muss auch noch irgendwo Bilder von geben. Die kann man googeln.
Ja, ein bisschen komisch aus. Ja, mit Sicherheit.
Ja, witzig.
Aber um auf die Frage zurückzukommen, das ist, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist ein ganz besonderes Gefühl. Und ich habe auch immer in meiner Zeit, in den ersten Jahren gesagt, ja, wenn du damals mal einen Transfer machst, dann hast du es geschafft, und das war dann auch so, ne? Also ihr wisst ja, dass muss man mal eine Lanze brechen hier für meinen Kollegen, für den Sascha, der hat ja da auch viele Vorgespräche geführt, der Sascha Brese, der ja auch dich da in der Phase sehr eng begleitet hat.
Genau, diesen Transfer ja mit begleitet hat und im Allgemeinen ja auch, was Auslandstransfers betrifft, der, glaube ich, in der Agentur da federführend ist.
Und der hat natürlich dann, das machen wir ja oft, dass wir, jetzt nicht nur mit Sascha, auch mit anderen, dass ich dann vielleicht so in den ersten ein, zwei Gesprächen mal so ein bisschen im Hintergrund bleibe, dann kannst du ganz gut Doppelpässe spielen. Jetzt habe ich aber was rausgehauen hier. Das ist wirklich so. Wir fahren nicht immer direkt mit mehreren Leuten, oder mit zwei oder drei aus unserer Agentur zu einem Gespräch, sondern das wird dann vorgefühlt, und so war das ja bei dir, Toni, mit Sascha, und der hat mir schon erzählt, dass das alles nochmal eine ganz andere Liga ist, und das habe ich ja dann auch selber in den Terminen erlebt, und nicht nur bei dem Transfer nach Madrid, sondern in den vielen Gesprächen danach, ja, und mittlerweile ist es sogar so, dass ich hier von deinem Präsidenten, von Herrn Perez, zum Frühstück eingeladen werde, und hat sich halt ein tolles Verhältnis ergeben über die Jahre, und das ist bis heute, ist das eine ganz besondere Liga, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz, muss man ganz klar sagen.
Ja, das ist ja auch schön zu hören.
Ich hoffe, es war nicht mein letzter Transfer nach Madrid. Ich kann mir vorstellen, das wird nochmal einen geben. Ja,
damit habe ich dann aber nichts mehr zu tun. Oder gibt es da wieder was Aktuelles? wo wir nachhaken müssen? Aber gut, das werden wir dann sehen, ne? Da wollen wir jetzt auch nicht.
E2 macht eine Zeitung oder so. Also
nicht aus der Deckung, ein Podcast. Aber wollen wir jetzt auch nicht aus der Deckung, ne? Wollen wir ja auch nicht aus der Deckung jetzt raus. Wie gesagt, wir sind ja ein Team, das haben wir ja immer gesagt. Ein anderer Transfer. Ja,
ich werde es nicht sein, das kann ich bestätigen.
Nee, siehst du, apropos Doppelpass, da wolltest du doch noch was sagen, oder? An diesem Tag ist auch was passiert, das hättest du dir auch nicht erträumen lassen, weil wir haben ja vorhin über deine fußballischen Qualitäten gesprochen. Also aktiv hast du es jetzt nicht geschafft, im Bernabeu zu spielen, aber als Berater dann.
Naja, das war ja dann so zum Ende dieses Tages. Du bist ja dann irgendwann, ich sag mal, der Meute da vorgestellt worden. Auch das gibt's ja in Deutschland nicht oder selten, dass du dann praktisch nach der Unterschrift mal ins Stadioninnere geführt wurdest. Und dann war, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Menschen damals da waren, 20.000, 30.000. Und dann hast du mal in die Menge gewunken und hast ein paar Bälle ins Publikum geschossen und wir durften mit rein. Felix, Sascha, Brese und ich, wir standen dann im Mittelpunkt und irgendwann hast du dir einen Ball genommen und bist auf mich zugelaufen, hast mich angespielt und ich habe dir einen Doppelpass zurückgespielt. Ich habe sogar extra ein bisschen steil gespielt, damit er wenigstens einmal sprintet, weißt du, an dem Tag. Aber als ich dann einen Ball gepackt, kam zu mir zurück und sagte, diese Folge musstest du 48 Jahre alt werden, um mal im Bernabeu einen Doppelpass zu spielen. Das ist ein unvergessener Moment. Also ich glaube, das gibt's auch irgendwo. Das kann man auch irgendwo googeln. Also ich, das war der überragende Moment für mich an diesem Tag. Das war wirklich so. Du stehst auf einmal im Bernabeu, ne, und da sind Zuschauer und ich stehe mit dem Gesicht genau in diese Hälfte der Menschen, wo die Zuschauer waren. Die andere Hälfte war ja leer, aber und dann spielst du mir einen Doppelpass und unvergessen, war eine tolle Geschichte. Bis heute erzähle ich die Geschichte noch ganz gern, glaubt mir nur keiner. Deswegen gut, dass ich das mal angesprochen habe.
Ja, da hast du dann auch den ganzen Tag nichts anderes mehr erzählt, als ich habe einen Doppelpass gespielt im Bernabeu. Aber
gut, ich habe heute 3 Weißwein getrunken, aber erzähle ich die Geschichte heute noch, Felix.
Zu Recht ja auch, weil ja, da bist du einigen Fußballern was voraus.
Weißt du auch wann? Wenn der in der Kneipe, wo ich eben von erzählt habe, kommt und sagt, er hat die 100 Länderspiele nicht gemacht wegen kaputten Rücken, dann sag ich immer, ja, aber ich habe einen Doppelpass im Bernabeu gespielt.
Ja, und da glaubt ihr euch dann gegenseitig nicht. Ne? Ja, genau. Ja. Aber jetzt mal ganz kurz nochmal zu einem anderen Transfer, wo du, weiß ich nicht, musst du dann sagen, ob du da auch einen Doppelpass gespielt hast. Und zwar gab es ja im Sommer auch eine Situation, wo Felix eine Zeit lang, und da haben wir hier ja auch wirklich ausführlich drüber unterhalten, weil Felix musste ja hier alle 2 Wochen Rechenschaft ablegen, wie jetzt die Situation bei ihm ist. Und jedes Mal kam er mit, ja, und kein Verein und verlängern nicht und arbeitslos gemeldet und so weiter. Und da würde ich mal ganz gern nochmal hören, wie ihr da als Agentur, sag ich mal, du als Berater, Felix hat ja auch nochmal jemanden, der sich spezieller noch ein bisschen um ihn kümmert, wie ihr da, sag ich mal, in der Zeit auf Zack seid, weil das ist ja so, glaube ich, der Worst Case, sag ich mal, ne, einen Spieler
Panik
zu haben.
Panik pur. Also ich kann ja nur eins sagen, es ist grundsätzlich, ich habe das Gott sei Dank in den 14 Jahren nicht so oft erlebt, aber mit Felix letzten Sommer, davor den Sommer mit Dennis Diekmeier. Gerade wenn du dann mit jemandem ein engeres Verhältnis hast und auch wenn man sich nicht so oft hört, das geht da auch ein Stück weit um eine gewisse Verbundenheit. Also ich habe da gelitten wie ein Hund und du hast es eben angesprochen, Felix wird ja dann, ich sag mal, sehr eng von Uwe Fuchs betreut und beraten und das wurde dann auch schon mal emotional, ne? Also ich habe natürlich jeden zweiten Tag mit Uwe telefoniert und auch selber einen Hörer in die Hand genommen, in der Agentur, in jedem Meeting haben wir das Thema gehabt, also um es auf den Punkt zu bringen, das ist vom Image ist es sowieso, warum müssen wir gar nicht drüber sprechen, sehr schlecht, wenn du einen Spieler berätst und führst ihn dann irgendwann als arbeitslos. Aber also bei mir ist es so, ich kann jetzt nicht für andere sprechen, bei mir ist es so, ich habe da in dem Fall, habe ich da echt geschwitzt und es ist ein sehr, sehr unschönes Gefühl. Und das habe ich auch eben so ein bisschen mit Corona angerissen. Also das wird also meine Maxime für den kommenden Sommer ist, in erster Linie mal darauf aufzupassen, dass wir von diesen Fällen möglichst wenige, hoffentlich gar keine haben, aber man leidet, oder ich habe als Berater und vor allen Dingen auch als Kopf dieser Agentur speziell unter der Situation sehr stark gelitten und war dann auch sehr erleichtert, als der Felix dann irgendwann mal gesagt hat, Ich mache das jetzt mit Braunschweig. Man muss ja auch dazu sagen, dass sich die Seite Union Berlin da viel Zeit genommen hat. Man ist, um es auf den Punkt zu bringen, dann auch sehr, sehr erleichtert, wenn so eine Arbeitslosigkeit vermieden wird. Und ja, möchte ich nicht allzu oft erleben.
Das glaube ich. Felix, hast du dich gut betreut gefühlt in der Zeit?
Ja, seit 11 Jahren sogar ja schon. Und ich glaube, wir wissen ja auch alle, dass dieser Sommer eine absolute Ausnahmesituation war, dass die Vereine ja auch nicht wirklich alle planen konnten und dass die Arbeit für die Berater ja auch schwieriger gemacht hat. Und so war ich in der Situation und hatte trotzdem immer Vertrauen und ein gutes Gefühl und hatte ja auch positive Ablenkungen mit der Geburt meiner Tochter. Und deswegen glaube ich, dass Volker da so ein bisschen mehr gespitzt hat sogar als ich. Und ich am Ende auch wusste, dass alles gut wird. Und so ist es ja dann auch gekommen.
Na schön. Ich glaube, Volker und ich, wir haben uns mehr Gedanken gemacht.
Mhm. Ja. Ja, und wenn man sich gut betreut fühlt und sich da auch sicher ist und Vertrauen hat, dann weiß man, dass am Ende auch immer eine gute Lösung dabei rumkommen wird. Und so war es immer. Und ich denke, so wird es auch in Zukunft sein.
Ja, das wollen wir doch hoffen. Volker, eins noch, bevor wir dann auch so relativ zum Ende kommen. Du hast das eben schön beschrieben, als wenn du das immer so ein bisschen vorausahnst, was ich hier noch von dir will oder was wir noch von dir wollen, dass du da auch gelitten hast wie ein Hund. Und du hast ja auch in den, glaube ich, in den letzten Jahren, seitdem ihr die Agentur habt, und ich kenne dich, du bist ein sehr, sehr emotionaler Mensch, der eben nicht sagt, so, ich komme, fahre aus dem Büro nach Hause. Und dann tue ich das Ding an der Haustür irgendwo links hinstellen, die ganzen Themen, sondern du nimmst es mit, du denkst viel nach. Du warst ja vor ein paar Jahren, hast du auch ja ein paar gesundheitliche Probleme. Was glaubst du, welchen Anteil daran auch das Geschäft hatte oder deine Art zu arbeiten und diese ganzen emotionalen Sachen wirklich wirklich auch sehr an dich ranzulassen? Und was würdest du sagen, hast du seitdem verändert?
Ja, das Geschäft hat auf jeden Fall zumindestens mal einen großen Anteil daran, ne? Also das ist ja genau das. Es geht ja gar nicht jetzt nur um unsere Branche oder um unser Geschäft, sondern es ist, wenn du Unternehmer bist, Selbstständiger bist, wenn du, ich sag mal, am 1. des Monats aufstehst und weißt, du musst jetzt gucken, dass du am Ende des Monats erstmal ein paar hunderttausend Euro verdient haben musst oder auch kleinere Summen, aber du musst erstmal Geld reinholen, um am Ende des Monats Leute zu bezahlen, dich selbst zu ernähren, etc., etc., dann hat das immer einen Preis, den es mit sich bringt und dann einen gewissen Stress. Deswegen finde ich es auch immer so schade, dass man grundsätzlich in unserer Gesellschaft auf die Menschen draufhaut, die ganz gutes Geld verdienen. Ja, da wäre mir oft auch mal lieb zu fragen, wie das denn funktioniert und wo das Geld herkommt und was man dafür macht. Und du hast das ganz schön beschrieben. Ich habe einen gedanklichen 24-Stunden-Tag. Also wenn ich nachts mal aufwache und sei es, ich muss mal nur zur Toilette, dann schlafe ich meistens gar nicht direkt wieder ein, sondern hast immer irgendein Thema, was dich dann wieder beschäftigt und wo du drin rumratterst. Und wenn du so viele Spiele hast und um auf unser Thema zu kommen, und so viele Mitarbeiter und so viele Themen und du hast ja jeden Tag irgendwas, dann zerrt das irgendwann. Und was habe ich da gemacht? Ich habe versucht, mal ein paar Sachen in meinem Leben zu verändern und habe bisher auch ein bisschen mich mit Buddhismus beschäftigt und bin da an so ein paar spirituelle Sachen rangegangen, ohne dass ich jetzt hier mit einer Glatze und mit einem roten Gewand rumlaufe, aber ich meditiere ganz gern, ich habe einfach ein paar Sachen in meinem Leben geändert und das tut mir ganz gut. Und
das ist die Hauptsache.
Nehme jetzt auch vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr jedes Thema so an, wie ich das vielleicht mal angenommen habe, sondern ich lasse dann auch mal mehr los und überlasse dann mal mehr meinen Mitarbeitern und will dann auch mal in gewisse Prozesse gar nicht involviert werden. Und dann geht das auch.
Ja, das ist auch vernünftig.
Ja.
Der Gesundheit zuliebe. Dann haben wir noch
Das ist wirklich, ne, wenn man das selber mal miterlebt hat, dann ich habe zum Thema Gesundheit gerade nach so einer Geschichte eine ganz, ganz andere Einstellung. Und man sagt ja immer so, ne, das Wichtigste ist die Gesundheit, viel Gesundheit, bist du gesund, Gesundheit hier, Gesundheit da. Aber wenn du selber mal richtig auf der Schnauze gelegen hast und echt auch ein Stück weit sowas bei mir Angst hattest, dass das jetzt wirklich viel zu früh vorbei sein könnte, ja, dann hast du einen viel, viel größeren Respekt und dann weißt du auch, was das heißt, wenn du mit dem Satz umhergehst und sagst, ja, Gesundheit ist das Wichtigste, dann weißt du es wirklich. Und dann bist du auch bei, ich habe es mit bei vielen Menschen erlebt, die dann wirklich auch diesen Gong brauchten.
Ja, das ist richtig.
Mit ihrem Leben auf einmal ganz anders umgegangen sind. Bei mir war es so.
Rechtzeitig noch.
Gott sei Dank, ne?
Ja, dann ist es ja, wenn du jetzt mal, wie lange gibt's Sport total jetzt?
Hilf 14 Jahre jetzt im Anfang des kommenden Jahres, ne?
14 Jahre. Ist ja eine.
Oh, da gibt's ja bald wieder eine große Feier.
da kommt er wieder.
Eher zwei.
Ja, an 10-Jährige kann ich mich ja noch gut erinnern, also an einiges. Nicht mehr an alles, aber an einiges. Und deswegen freue ich mich auch schon, wenn jetzt das 15-Jährige ansteht.
Ein sehr promillebehafteter Abend, ne?
Felix hat eh noch eine Frage.
Große Momente deiner Laufbahn.
Ja, wir haben ja hier bei uns schon unsere größten Momente unserer Karrieren genug besprochen. Und die gibt's ja sicher auch als Berater. Große Erfolge, größte Erfolge. Deswegen wäre für mich mal interessant zu wissen, was war denn für dich dein größter Erfolg in deiner Beraterlaufbahn? Jetzt mal abgesehen natürlich von dem Doppelpass im Bernabeu. Und wenn du magst, kannst du hinten dran auch noch die Zusatzfrage beantworten, nämlich was denn auch die größte Enttäuschung vielleicht war.
Als Berater wirst du ja dann immer sehr schnell, was war dein größter Erfolg? Jetzt wollen sie hören, ja, mit dem Deal habe ich das meiste Geld verdient. Ne? Nee, mein größter Erfolg hat überhaupt nichts mit Geld zu tun, oder zumindest ist gar nicht direkt mit Geld zu tun, aber für mich war der größte Moment als Berater der 13. Juli 2014, als Deutschland Weltmeister wurde. Felix, wir haben das Spiel zusammen geguckt. Ich hoffe, du kannst dich noch erinnern. In Mallorca beim Thorsten.
Ja, es gibt natürlich Bilder davon, die mich da dran erinnern.
Ja, Wahnsinn. Und ja, also es gibt's.
Die kursieren schon im Internet.
Ja, das sind da waren drei Spieler auf dem Platz, die ich auch alle drei persönlich betreut habe. Mit dir, Toni, mit Benny Hövedes und Mario hauten dann auch noch rein. Auch wenn wir heute nicht mehr zusammenarbeiten, Mario und ich. Aber das muss man ganz klar sagen, das ist und bleibt ein Moment, den werde ich mein Leben nicht vergessen. Und ich weiß noch, vielleicht kannst du dich erinnern, Felix, Abpfiff und dieses Restaurant. Ich glaube, wir haben damals so eine geschlossene Gesellschaft rausgemacht, waren da mit 40, 50 Leuten. Ich musste da erstmal raus. Ich bin da erstmal 2-3 Minuten.
Ja, du warst eine Stunde weg, da haben wir dich schon vermisst. Ja.
Ich weiß nicht, ob es eine Stunde war, aber ich bin auf jeden Fall raus und da bin ich ehrlich, habe mir die Augen ausgeheult und ja, habe
spazieren wie Beckenbauer 90, bist du lang spaziert.
Genau, so war das auch.
Am Strand.
Mit meiner verstorbenen Mutter und meiner verstorbenen Oma gesprochen und ich habe das alles gar nicht geschnallt und ich weiß noch, dass ich mein Handy in dem Restaurant gelassen habe und normalerweise merke ich das schon nach einer Minute, wenn mein Handy nicht an mir ist. Da habe ich das dann wirklich erst nach langer Zeit gemerkt und ja, kam zurück und ihr wart alle am Feiern. Ich habe da natürlich auch mitgefeiert und ich weiß nicht, wie viele 100 Nachrichten das waren. Aber das muss man ganz klar sagen, das war der schönste und emotionalste Moment in dieser Karriere. Und ja, klar, neben der Geburt meiner Kinder und es sind natürlich nochmal ganz andere Geschichten und familiärer Momente, die schön waren, aber aus beruflicher Sicht war das der schönste Moment in meinem Leben, ohne jetzt den ganzen anderen Spielern dazu nahe zu treten. Ich hoffe, da hat man Verständnis für. Also wenn Deutschland Weltmeister wird und da sind drei Jungs, die du betreust, dabei, das ist nicht zu übertreffen.
Das glaube ich. Und da vergessen wir auch einfach mal die größte Enttäuschung. Das schenken wir uns jetzt. Meine Zukunftsfrage, weil du ja auch gesagt hast, jetzt auch schon vor ein paar Jahren nach diesem Krankheitsding, dass du so ein bisschen weniger, wie lange willst du das noch machen? Ich meine, du machst das jetzt eine lange Zeit sehr, sehr erfolgreich. Was ist da deine Idee, sage ich mal, von der Zukunft? Und Anschlussfrage, könntest du dir auch vorstellen, nochmal was anderes zu machen? Also in irgendeiner Form bei einem Verein zu arbeiten? Weil ich meine, du hast, glaube ich, Kontakte wie kein anderer. Kalli hat gesagt, du hast Ahnung vom Fußball, das ist ja anders, aber gut, das lassen wir so stehen. kommt das in Frage, in irgendeiner Form auch bei einem Verein irgendwie nochmal tätig zu sein oder gar nicht?
Ich bin da offen und ehrlich, ich kommuniziere das schon seit 2-3 Jahren, dass ich mit Sicherheit in diesem Geschäft nicht noch 10 oder 15 Jahre unterwegs sein möchte und vor allen Dingen wenn, dann anders und nur noch punktuell, sondern ein paar Spieler werde ich wohl immer beraten und begleiten, aber ob ich der Unternehmer, der ich heute bin, in 10 Jahren noch sein werde, das glaube ich mal eher nicht. Und auf deine Frage,
um mal ganz konkret zu werden, wirst du mal Präsident vom 1. FC Köln?
Genau, so, das weiß ich ja, was du damit meinst, Toni. Auch das, man soll nie sagen, aber ich glaube, wenn ich mit dieser Reise fertig bin in diesem Geschäft, und ihr wisst ja, was das auch manchmal für ein Haifischbecken ist, ich glaube, dann habe ich erstmal Schnauze voll von dem ganzen Business, und Präsident in einem Club zu sein, weiß ich nicht, auch da eigentlich immer nur was zu hören und abzukriegen, wenn es schlecht läuft. Ich würde mal heute sagen, sag niemals nie, aber wenn ich es heute entscheiden müsste, dann würde ich sagen nein.
Ja, du hast ja schon mal gesagt, du wirst dann Präsident, wenn ich dann Trainer werde. Das kannst du aber schön
nicht. Nee, Moment, stopp, Toni. Der Deal ist, und jetzt hau ich
mal. Es gibt keinen Deal.
Doch.
Ja, hau einen raus.
Nein, Moment, stopp. Ich habe gesagt, ich mache das auf jeden Fall, wenn du mir garantierst. Wenn du mir garantierst, dein letztes Profijahr beim 1. FC Köln zu spielen und der Felix mitkommt, dann habt ihr mich sofort soweit, dass ich dabei bin. Also das wäre ein Deal, auf den würde ich sofort eingehen. Da können wir direkt hier und heute vorzeugen, können wir das direkt abschließen, wenn du mir sagst, pass auf, alles klar, mein letztes Profijahr spiele ich in Köln, und zwar beim 1. FC Köln und nicht irgendwo in der Badminton-Abteilung. Habt ihr jetzt so einen Podcast von euch gehört, beim 1. FC Köln Fußball, dann können wir jetzt hier und heute, können wir uns drauf einlassen, dann bin ich dabei.
Ja, gut. Also wird's nix. Naja,
gut. Komm, haben doch Weihnachten. Lass deine Leute mal ein bisschen hoffen.
Ein bisschen träumen. Es ist die Zeit zu träumen.
Die Frage ist natürlich, ob sie das wollen, ne?
Naja, also, ob sie mich als Präsident wollen, weiß ich nicht. Aber euch als Spieler, da wäre ich aber mal sehr zuversichtlich.
Naja, gut. Aber jetzt haben wir soweit eigentlich alles hier im Kasten. Am Ende vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen Werbung machen sogar, denn ich habe gehört, du hast ein Buch geschrieben, nein, du hast ein Buch schreiben lassen, sagen wir besser so, nämlich von Ronald Reng. Was kann man denn darin erfahren? Was gibt's darin zu lesen? Und sollte ich mir das holen?
Kannst ja mal hier einmal um auch machen. einmal, also das Buch kommt nächstes Jahr raus. Ich denke mal irgendwann, nachdem ihr, Toni, Europameister geworden seid. Auch wenn das jetzt gerade sehr spaßig klingt, ne, nach dem letzten Länderspiel, aber ich kann mich erinnern, vor der WM 2006, da haben die Deutschen auch gegen Italien, glaube ich, 4-1 oder 4-0 verloren, und auch alles war in Schutt und Asche. Und in so einem Turnier kann es immer ganz anders laufen, deswegen, ich gebe die Hoffnung da trotzdem nicht auf. Dann irgendwann, denke ich mal, kommt das Buch raus. Und warum mache ich das? Ja, aus zwei Gründen. Danke für die Steilvorlage, Felix. Der erste Grund ist, genau wie ich das hier heute bei euch mache, mit ein paar Themen aufräumen, was den Spielerberater betrifft, ein bisschen genauer drauf eingehen, was es da alles für schöne Geschichten hinter mir gab. Und der zweite Grund ist, ist ja auch nicht ganz so unbekannt, dass ich aus relativ einfachen Verhältnissen komme und bei meiner Oma groß geworden bin, und dass es mir in jungen Jahren vor allen Dingen wirtschaftlich nicht so gut ging. Und ich möchte einfach damit auch mal den Menschen meine Geschichte erzählen, denen es heute nicht so gut geht, und dass sie sich nicht immer, ich sag mal so, ihre Fantasien nehmen lassen und ihre Träume und ihre Wünsche, sondern irgendwo versuche klarzumachen, dass jeder im Leben eine Chance hat, auch wenn er aus einfachen Verhältnissen kommt, und wohl wissend, dass es schwerer ist und dass man da über vielleicht viel mehr Hürden drüber muss als manch anderer, aber unmöglich ist nichts, und deswegen habe ich mich entschieden, dieses Buch zu schreiben. Ja, ihr zwei kommt da auch drin vor.
Ich werde es mir auch durchlesen, auch wenn ich wahrscheinlich einiges schon weiß, aber vielleicht auch einiges noch nicht von früher. Deswegen waren das jetzt doch hier sehr, sehr schöne Schlussworte. Auch ich kann von meiner Seite aus sagen, dass ich sehr froh bin über die Betreuung während meiner Karriere, und will da aber ganz, ganz bewusst nicht nur dich nennen, weil das haben wir jetzt hier ja über 1,5 Stunden getan, sondern natürlich auch Sascha, der seit 2014 sehr eng an meiner Seite ist, der Marcel, der einen super Job macht, den Kai Psotter, der einen super Job macht, alle wissen Bescheid, und deswegen bin ich da dankbar, einfach auch so gut, ja, betreut zu werden oder das Gefühl gehabt haben, so gut betreut gewesen zu sein in meiner gesamten Karriere. Von daher auch von meiner Seite aus danke. Danke, dass du hier heute da warst. Und bevor Felix gleich nochmal hier sich auch noch verabschieden kann, wird Opa heute sicher eins nicht sagen.
Dankeschön, aber ich fand's nicht gut.
Ich fand's nämlich sehr gut. Es hat großen Spaß gemacht.
Danke euch.
Tschüss.
Felix.
Ja, was soll ich sagen? Ich ist ja hier so mal ein bisschen bekannt, meine Aussage, besser wird's nicht. Ich denke, das ist auch in diesem Fall so. Deswegen bleibt auch mir nur übrig, Danke zu sagen. Danke, Volker, dass du dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich dann natürlich aufs 15-jährige Sport-Total-Jubiläum und da gibt's auf jeden Fall wieder so einen kleinen, ne? so einen Lütten.
Ja, ich danke euch. Mir hat's auch sehr Spaß gemacht und war mal was ganz anderes. Aber war mir klar, das ist mit euch immer unterhaltsam. Und ich möchte zum Abschluss auch noch was sagen. Ich habe gehört, ihr zwei schlaft in den letzten Wochen nicht ganz so gut. Ne? Ich werde mich nämlich jetzt hinlegen und werde schön 8 Stunden durchspenden. Ne?
Ja, mach das. Das freut mich. Viel Spaß.
Tschüss, Jungs.
Volker, ciao, ciao. Danke. Tschüss.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle 2 Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.